Herzlich willkommen.
Already. Ach, Entschuldigung.
Ach, da, da. Nach 100 Folgen, das klappt immer noch nicht. Gut, bereit?
Ja.
Okay.
Ich klatschen, warte.
Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge nach der Folge 100.
Es war jetzt kein sehr beherztes Intro von dir, muss ich sagen.
Ich weiß, ja, ich weiß.
Jetzt am Nerv, nach 100 Folgen denkst du, boah, Alter.
Nein, ich bin nur ein bisschen müde, weil wir waren ja in Herten, werden wir gleich noch reden und haben da Live-Shows gemacht und ich habe dann noch Live-Shows gemacht und dann war ich kurz zu Ostern zu Hause und dann bin ich gleich wieder in den nächsten Zug gehüpft und nach Innsbruck gefahren und war da gestern Abend bis spät nachts beschäftigt mit Science bis das Auftreten, dann bin ich heute früh in den nächsten Zug gehüpft und nach Dornbirn gefahren, wo ich jetzt gerade sitze im Hotelzimmer und das aufnehme. Also vielleicht bin ich einfach ein bisschen erschöpft und klang deswegen nicht so dynamisch wie sonst.
Ja, genau. Also du klingst ein bisschen angeschlagen auch. Du klingst leicht verkühlt.
Ja gut, das kann auch sein, weil ich auch leicht verkühlt war. Also vielleicht ist es noch nicht ganz weg. Also ich habe noch so die letzten Reste eines Schnupfens, den man vielleicht noch hören kann.
Das heißt, es kann nur bergauf gehen.
Ja, oder noch weiter bergab. Also, möglich ist alles. Also,
muss ja, na, vielleicht brauchst du auch einfach mal irgendwie mehr als nur 2 Tage Pause oder so.
Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber ja, das wird schon kommen.
Aber Herten war super. Herten war total, naja, wie soll man sagen, batterieaufladend auch, aber trotzdem schon anstrengend, ne?
Ja, es war sehr schön. Unsere 100. Folge Live-Show, die wir dort gespielt haben und die Sternengeschichten-Premiere, die ich gemacht habe und deine Planetariumsauftritte, die du dazwischen gemacht hast. Wir waren ja, glaube ich, insgesamt ja eine Woche lang dort. Also ich war eine Woche lang dort.
Ja. Ich war einen Tag weniger.
Ja, es war schön. Wie gesagt, die Hörerschaft, die dabei war, die weiß, was passiert ist. Die Hörerschaft, die nicht dabei war, naja, die war nicht dabei. Aber ich habe gedacht, wir können zumindest ein paar kleine Ausschnitte aus unserem Abend in Herten hier nochmal einspielen, damit die Leute dann auch ein Gefühl dafür kriegen, was sie verpasst haben. Es ist ein bisschen gemein, aber...
Naja, weil halt doch die Mehrheit von euch nicht dabei war, die große Mehrheit von euch nicht dabei war, weil halt nur 300 Leute hineinpassen in diese Schwarzkaue. Aber es war voll, es war schön, es war toll, war super. Also ihr habt sehr wohl was verpasst, ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Die meisten haben es halt vielleicht verpasst, weil es doch ein bisschen weit weg ist, Herten, wenn man nicht dort in der Nähe wohnt. Aber es waren ja auch viele von weit weg da tatsächlich. Das war
wir
auch überraschend.
Zum Beispiel.
Wir ja auch. Aber es ist durchaus nicht auszuschließen, dass es das Universum live nochmal an anderen Orten gibt. Ich glaube, 2 Orte stehen sogar schon fest, nämlich Darmstadt und Bonn.
So ist es.
Genau. Da gibt es Tickets, glaube ich, noch nicht zu kaufen. Darmstadt wird im Herbst stattfinden, Bonn im Frühjahr 2025. Also ihr müsst euch jetzt nicht stressen, dass da jetzt schon sofort irgendwo Karten gekauft
Panik
werden müssen.
Plötzlich.
Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen nochmal gesondert ankündigen, mit, wenn es dann schon gibt, auch Links zum Ticketverkauf. Also es gibt durchaus öfter nochmal die Möglichkeit, das Universum live zu sehen, vielleicht auch noch an anderen Orten außer Darmstadt und Bonn. Das wird sich zeigen. Aber bis jetzt waren wir eben in Herten, da war es auch sehr schön. Ich habe einen Audiomitschnitt unseres Auftritts gemacht. Also eigentlich der Audiomitschnitt, der offizielle, der hat nicht funktioniert. Aber das hätte eigentlich direkt das, was wir in unsere Mikrofone gesagt haben, hätte eigentlich irgendwo gespeichert werden sollen, damit ich das dann schön hier reinschneiden kann. Hat aber nicht funktioniert. Ich habe noch eine kleine Kamera laufen lassen, einfach nur für uns, dass wir uns das nochmal anschauen können und wenn wir was verbessern wollen, dass wir sehen, was es da zu verbessern gibt. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert von dieser Kamera, was für einen guten Ton die aufnimmt. Die stand da irgendwo am anderen Ende des Saals und der Ton, der da rausgekommen ist, der ist jetzt nicht perfekt, aber er ist auch nicht schlecht. Also den kann man sich anhören. Bin begeistert.
Ich bin gespannt. Wo war diese Kamera? Ich habe gar nichts gewusst von dieser Kamera.
Diese Kamera stand dort, wo auch die ganze andere Technik gemacht wurde, also das ganze Tonmischpult und so weiter.
Also wirklich auf der anderen Seite des Saals.
Ja, Da habe ich so eine kleine Kamera, die ich halt nehme, wenn ich halt irgendwie so für den nicht öffentlichen Gebrauch Sachen aufzeichnen möchte, dann stelle ich die da hin und die nimmt auf. Die ist super. Mhm. Und die hat dann eben auch den Ton aufgenommen, den wir jetzt gleich hören werden. Mit einer Ausnahme, ich habe nämlich unmittelbar nach der Show dich gefragt, wie es denn so
ja,
war.
Ja, das hast du. Ja. Und ich habe irgendeinen Schwachsinn in dein Aufnahmegerät hineingebrabbelt.
Genau, und diesen Schwachsinn können wir uns jetzt anhören. Jetzt so unmittelbar nach der Show. War es gut?
Ich hab's noch gar nicht so realisiert, dass ich jetzt gewonnen habe. Jetzt habe ich die Goldmedaille. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich muss das erst so richtig realisieren.
Ich weiß nicht, ob diese, was war das jetzt, eine Fußballer oder eine Skifahrer verarsche.
Ich glaube, es war Annemarie Moser-Bröll, aber nicht wirklich. Aber
ja, ich glaube, Annemarie Moser-Bröll kennt man in unserer Podcast-Hörerschaft nicht so wirklich. Aber ja, im Ernst, war es gut?
War okay. Es ist ein bisschen was schiefgegangen, aber auch nicht jetzt so schlimm, dass es wirklich schlimm war.
Ja, gut, dass was schiefgegangen ist, da konnten wir nichts dafür. Das waren technische Probleme, die außerhalb unserer Zuständigkeit und Einflusssphäre lagen. Aber ansonsten, ja, es war chaotischer, als ich es gern gehabt hätte, das Ganze.
Du arm.
Ja, nein, also es war beim Aufbau war es chaotisch, aber die Show selbst, ja, wir haben sie halt, es war halt eine Premiere, wir haben sie nie geübt vorher, also kann es nur so gewesen sein, wie sie war. Wenn wir sie nochmal machen, wissen wir, was wir anders machen, aber es war viel Schönes dabei.
Oh Gott. Ja, was sag ich jetzt wirklich? Bist du zufrieden oder denkst du dir, die Wahnsinnige, wieso mache ich mit der einen Podcast, die irgendwie...
Den Podcast gibt's, weil ich mir gedacht habe, die Wahnsinnige, mit der müsste man einen Podcast machen.
Na, dann bin ich froh, dass es so ausgegangen ist.
Ja.
Ja, so ist es. Was soll man dem noch hinzufügen?
Ja, eh nix. Also es war auch schön, dass dann wirklich danach auch so viele Leute da waren, noch da geblieben sind, mit denen wir dann am Büchertisch gestanden haben und geredet haben. Du hast erzählt vom Forellenkleid-Pärchen, die habe ich ja, glaube ich, nicht getroffen.
Ja, hast du sie gar nicht getroffen?
Ich glaube nicht, also zumindest haben sie sich nicht mir vorgestellt, aber erzähl den Leuten, die nicht dabei waren, wer das Forellenkleid-Pärchen ist.
Ah, es haben... Nach unserer, in welcher Folge war das?
Ich weiß
99?
Es nicht, aber es kommt 98? Auf jeden Fall im Titel vor, das Forellenkleid.
Wo das Forellenkleid vorkam, wo das auch irgendwo herkam, woher ich nicht weiß, woher es kam, aber es war da, das Forellenkleid. Und dann haben diese beiden Personen sich auf der YouTube-Seite von André Hellers Lied quasi in den Kommentaren getroffen. Also sie haben beide quasi das Lied gesucht, es sich angehört und dann hat eine der beiden Personen unten gepostet, ha, wer ist noch vom Universum da? So von wegen niemand, ne? Aus Spaß. Und die andere Person, haha, ja, ich. Und so haben sie sich getroffen und jetzt waren sie gemeinsam auf unserer Show. Und das fand ich sehr, sehr nett.
Ja. Weiß man schon, ob da noch mehr romantische Sachen abgehen oder so, oder ist das irgendwie privat?
Da habe ich jetzt nicht näher nachgefragt. Wenn, dann war das vielleicht eh auch gerade so noch nicht ganz klar. Ja. Sagt Bescheid.
Wir kommen zur Hochzeit und wir bringen André Heller
mit. Wir wollen es wissen, genau. Nein, also ich war dann jetzt auch nicht so.
Stell mir schön vor, so eine Forellenkleid-Hochzeit, so im Forellen-Outfit, Braut und Bräutigam.
Ja, und das haben dann auch irgendwie ein paar Leute gesagt, wo ist das Forellenkleid?
Ja, du hast versprochen, dass du auftrittst.
Ja, aber Moment. Also das Kleid, ich hatte ein Kleid an. Das Kleid, das ich anhatte, war für mich das Forellenkleid. Ich finde, es hat sehr forellig ausgesehen. Es war türkis mit Sternen drauf. Die nette Simone vom Balkonsolo, hallo Simone, falls du uns zuhörst, hat mir dieses Kleid zur Verfügung gestellt. Es war sehr, sehr nett, war es ein super cooles Kleid. Und es hat so ein leicht, also es ist ein Weltraummotiv, ja, aber es ist eben im Hintergrund teilweise türkis. Blau und hat so ein fischiges, forelliges, schuppiges Hintergrundmuster, ne? Ja. So die Struktur von dem Stoff ist so ein bisschen forellig, fand ich.
Ja, mal schauen, vielleicht tue ich ein Foto in die Shownotes, dann können sich die Hörerinnen und Hörer selbst überzeugen.
Es gibt jede Menge Fotos, ja.
Ob du wie eine Forelle ausgesehen hast oder nicht.
Du ein paar Fotos rein, ja, sind ein paar gute Fotos dabei. Wir hatten ja tatsächlich einen professionellen Fotograf auch dabei und der hat wirklich sehr gute Fotos auch gemacht.
Also das stimmt, die sind sehr schön geworden.
Es gibt sehr viel zum Nachschauen für euch. Ja,
ja, die Fotos sind professionell gelaufen. Wir hatten bei unserem Auftritt am Anfang ein paar nicht so professionelle Einlagen, weil wir ein paar technische Probleme hatten. Das haben wir vorhin schon in dem Einspieler von nach der Show gehört. Aber ich habe gedacht, ich spiele auch noch mal einen kurzen Ausschnitt von unserem Intro, also nicht von dem Intro, wo es dann schlecht gelaufen ist, weil das klang blöd, da hat man nicht das gehört, was man hören hätte sollen, aber das, was wir danach gemacht haben und vor allem, wie du enthusiastisch unser Publikum in Herten begrüßt hast. Und das hören wir jetzt.
Eigentlich hätte es ein schönes, geplantes Intro gegeben mit wunderschönen Bildern, aber die haben ja wirklich funktioniert. Wir haben eine kurze Geschichte des Universums geplant gehabt. Hier sind gerade die ersten Menschen entstanden. 10.000 Jahre später ungefähr haben dann die ersten Astronomen und Astronomen angefangen. Das bin ich, wie ich entstanden bin, 1977. Dann kurz danach ist die Ruth entstanden, 1978. Noch kürzer danach haben wir beide Astronomie studiert. Das bin ich, als ich Astronomie fertig studiert habe und gearbeitet habe. Dann hat Ruth Astronomie studiert und als Astronomin gearbeitet. Und da sieht man, wie sie das tut. Und danach haben wir unsere jeweiligen Auslandsaufenthalte beendet, sind zurück nach Österreich gekommen und haben dort den Podcast Das Universum gegründet. Und vielleicht kommt auch das entsprechende Bild dazu, aber das Video hat sich anscheinend beschlossen, aufzunehmen, da ist es. Und jetzt wäre der Punkt gewesen, wo Ruth und ich auf die Bühne gehen und sagen, kaum 13,8 Milliarden Jahre nach der Entstehung des Universums sind wir jetzt hier in Herten. Und dann kommen wir raus und sind da.
Jetzt haben wir es extra aufgenommen im Vorhinein, damit eben genau sowas nicht nochmal passiert wie das letzte Mal, wo dann irgendwie Bild und Ton nicht synchron waren und alles war großes Chaos und der Florian, nein, diesmal machen wir das anders, wir nehmen es vorauf und dann wird alles perfekt.
Es war auch perfekt, wie ich es geprobt habe hier vor der Show, aber danach hat es nicht mehr funktioniert. Aber
ja,
es
war egal. Hallo Herten! Und der Rest der Welt. Schön, dass ihr alle da seid. Wer ist denn tatsächlich aus Herten? Zeigt mal auf. Eine Person, zwei, drei, vier. Okay, cool. Fünf. Nicht schlecht. Hallo Herten. Einzeln. Schön, dass ihr da seid. Trotzdem, wo auch immer ihr hergekommen seid heute. Wir sind weit angereist. Und zwar komischerweise pünktlich trotz deutscher Bahn. Wer hätte das gedacht? Es hat nur ein bisschen länger gedauert, aber gar nicht so viel, nicht so wie beim letzten Mal. Ja. Und ja, wir sind Ruth und Florian, manche kennen uns vielleicht vom Hören eher. Wir machen da diesen kleinen Podcast, der heißt Das Universum. Sind Podcast-Hörer anwesend und Hörerinnen? Ah, okay. Ein bisschen mehr als Härtener. Härtener, sagt man das so?
Ja, ich meine, das ist wirklich wie verhext, oder? Das ist irgendwie beim letzten Auftritt in Bremen war das, ne?
Ja.
Hat dann das, da war dann das Intro und unser Sound, weil wir quasi live drüber geredet haben, irgendwie verschoben und hat alles nicht zusammengepasst. Und dann haben wir uns gedacht, oder natürlich Florian hat sich gedacht, ich nicht, aber Florian hat sich gedacht, wir sind gut vorbereitet diesmal, wir machen es perfekt diesmal und nehmen das Ganze vorauf und wir haben das ganze Intro voraufgenommen und dann hat es erst recht nicht funktioniert.
Beim Vorbereiten hat es ja ewig lang gedauert, bis die ganze Technik funktioniert hat, weil dann haben wir das Bild hingebracht, dann haben wir den Ton hingebracht und dann habe ich das Video x-mal laufen lassen, alles hat perfekt funktioniert und in dem Moment, wo ich dann irgendwie zum Showbeginn auf den Knopf drücke, bumm, kommt nur Quatsch raus.
Wie verhext? Ich glaube, vielleicht will uns das Universum was sagen.
Aber wie sind das Universum?
Vorbereitung und Perfektion. Ja, wir wollen uns was sagen. Es ist das nächste Mal, braucht es euch nicht antun mit dem Vorbereiten.
Das nächste Mal gehen wir einfach raus und sagen Servus.
Servus.
Das Intro sein.
Ja, was soll ich das nächste Mal sagen? Hallo Darmstadt ist dann schon ein bisschen abgelutscht, oder?
Ja, du wolltest immer Hallo Stadtname sagen.
Ja. Also irgendwie so, es hat sowas Bruce Springsteen-artiges. Aber ich glaube, es ist dann vielleicht nur lustig, wenn man einen falschen Ortsnamen sagt. Wenn man so tut, das wäre man schon so berühmt, dass man gar nicht mehr weiß, wo man ist.
Ja gut, so berühmt sind wir noch nicht. Was aber im Gegensatz zum Intro technisch sehr gut geklappt hat, war der Kuchen, den wir gebacken haben. Weil es gab ja zur Feier der 100. Folge natürlich einen Kuchen, weil wenn man feiert, braucht man einen Kuchen. Deswegen habe ich einen Apfelkuchen gebacken und ich erkläre jetzt nicht, warum ich einen
nicht
Apfelkuchen gebacken habe.
Nicht nur du, ich auch.
Das hören wir jetzt gleich, aber ich wollte nur sagen, bevor sich wer fragt, warum ein Apfelkuchen, das erkläre ich nicht. Das kann man sich selbst recherchieren oder man kann es in der Show, wenn sie nochmal stattfindet, in der Form auch selbst erleben, aber es war ein durchaus astronomischer, physikalischer, kernphysikalischer, quantenmechanischer Apfelkuchen, den wir gebacken haben und zwar tatsächlich zu zweit, also nicht gemeinsam einen Kuchen, aber jeder von uns hat eine Kuchenform mit Teig und entsprechenden Zutaten gefüllt und da hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt.
mische ich das mal hier rein und während ich das tue, du machst das eh ordentlich. Alles rein.
Ich arbeite mich da durch die Schüsselchen.
Alles rein. Aber wir müssen uns dann nochmal zum Rezept widmen. Also wie gesagt, nichts von dem, was hier in der Zutatenliste steht, war da, als das Universum entstanden ist. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen fundamentaler werden. Ich habe das Rezept also ein bisschen umformuliert, nämlich in die Chemieversion. Ja, ich habe mal die, sind jetzt nicht ganz exakt.
Was ist das für ein Löffel?
Das ist, glaube ich, ein Teigschaber, kein Löffel. Willst du was anderes haben?
Die Leute müssen das ja auch essen. Übrigens sollte man nicht Handschuhe tragen.
Noch haben wir nichts angegriffen von den Zutaten, aber...
Ich schon.
Da hast du Handschuhe, die Äpfel greifen
wir mal so ersetzen dann.
Ja. Du wolltest unbedingt mitkommen.
Ja, genau. Nur weil ich mich sorge um die Gäste, um unsere Partygäste.
Welcher Kuchen war jetzt wirklich besser? Hast du beide Kuchen probiert?
Ich habe beide Kuchen probiert, sie waren beide gut. Ja. Deiner war ein bisschen weicher, meiner war ein bisschen knackiger, knuspriger. Je nachdem, ob man halt die Streusel knusprig mag oder nicht, wird einem der eine oder der andere Kuchen besser geschmeckt haben.
Ja, ich fand sie beide gut, waren beide gute Apfelkuchen.
Ja, und ich finde, sie waren auch beide irgendwie so gleich gut, anders, aber gleich gut.
So ja, so wie wir, genau. Wir sind gleich gut, aber anders.
Ja, na, ich war überrascht. Also ich meine, ich weiß schon, dass du gut backst, aber dass meiner auch halbwegs geschmeckt hat. Gut, ich meine, Mehl, Zucker, Äpfel, Öl, kann man nicht jetzt so viel falsch
machen. Öl war gar nicht drin, Fett war drin.
Öl, Fett aber,
also,
halt, ja.
Butter war drin, also Margarine in dem Fall. Nein, ich habe extra ein Apfelkuchenrezept gesucht oder ein Apfelkuchenrezept aus diversen Apfelkuchenrezepten.
Das nicht einmal ich verhauen kann, meinst du?
Ja. Nein, aber ich habe halt aus diversen Apfelkuchenrezepten ein Rezept quasi synthetisiert, das sich auf der Bühne wirklich leicht umsetzen lässt, wo man wirklich alle Zutaten nehmen kann und auch nicht zu viele Zutaten nehmen muss und einfach alles in eine Schüssel schmeißen und durchrühren und fertig. Und Äpfel obendrauf. Also damit man eben nicht die Backzubereitung im Vordergrund hat. Wir sind ja keine Kochshow, sondern eben die astronomische Geschichte dahinter und darum sollte das Backen sehr, sehr schnell und einfach passieren. Und das hat funktioniert. Den Kuchen habe ich letztens gleich wieder gemacht. Da hatte meine Schwägerin Geburtstag und da habe ich den auch nochmal gebacken. Das ist wirklich ein super Kuchen. Also waren auch damals alle begeistert. Den werde ich jetzt öfter backen. Nicht nur im Dienste der Wissenschaft.
Und tust du das Rezept auch in die Shownotes? Oder?
Weiß ich nicht. Das ist ja, da müssen wir schauen, ob es in die Shownotes gibt oder nicht.
Schauen wir mal.
Das ist ein exklusiver Apfelkuchen.
Ja, aber es war gut. Es war ein Highlight und Leute haben nachher ein Stückchen bekommen. Es haben viele Leute dann auch nicht gekostet. Vielleicht hat es nicht so appetitlich ausgesehen, wie wir da irgendwie auf der Bühne rumgetan haben, aber
beide Kuchen
er ist
waren
weggekommen
weg.
Im Endeffekt, ja.
Beide Kuchen waren weg und beide Kuchen waren hervorragend. Hervorragend war auch der Gewinner unseres Astronomie-Quizzes. Wer ist das, ja. Das wir gespielt haben? Wir haben ja extra Astronominnen rausgesucht, die man erraten soll anhand eines Bildes und anhand von Hinweisen zu ihrer Biografie, die wir geben, weil wir gedacht haben, es gibt so viele Astronominnen, die man nicht kennt, aber kennen sollte. Und damit das Publikum sie kennenlernen kann, machen wir einen kleinen Quiz, weil vermutlich eh niemand die Astronominnen erkennen wird. Und dann können wir halt durch die Hinweise ihre Biografie quasi vorstellen. Und es haben sich drei Leute aus dem Publikum gemeldet und einer war dabei. Ich glaube Dirk. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse, wenn er nicht Dirk heißt und hier zuhört.
Ich weiß es nicht mehr.
Aber der hat wirklich von den 7 3 oder 4 erraten und erstaunlich schnell erraten, oft schon anhand des Bildes erraten und die Bilder haben wir extra so rausgesucht, dass sie nicht so aussehen wie die klassischen Bilder, die man vielleicht mal irgendwo gesehen hat. Also Dirk, ich sage jetzt einfach Dirk, hervorragende Leistung. Wir waren beide sehr überrascht, dass erstens überhaupt jemand irgendwen erraten hat und dann gleich 3 oder 4 in Folge erraten von den 7. Also das war schon sehr beeindruckend.
Ja, total. Er hat dann irgendwie seine eigene Leistung ein bisschen runtergespielt und gesagt irgendwie, eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, Vera Rubin oder wie auch immer, eine sah aus wie seine Ex-Freundin irgendwie so und eine wie seine Schwester oder Cousine oder irgend sowas in die Richtung. Und alles Zufall. Und man dachte, na, nur ja. Zufall war das nicht. Also das war schon beeindruckend. Es war ein bisschen schade für die anderen beiden, weil die haben dann halt so ein bisschen alt ausgesehen.
Ja, leider, aber.
Aber gut.
Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Astronomie-Quiz.
Aber Cecilia Petra-Poschkin, das ist richtig. Irgendwo muss ich die Punkte merken, wir haben keine Skala. Merkst du dir die Punkte? Wunderbar, vielen Dank. Wir sagen trotzdem kurz, was Cecilia Pate ist. Also die Frau hat herausgefunden, woraus alles besteht.
Okay. Ich musste nach Amerika gehen, um einen Studienabschluss zu bekommen, weil das in England nicht möglich war.
Genau, die Cecilia Payne hat die Spektren von Sternen untersucht.
Das wichtigste Resultat ihrer Arbeit musste sie auf Druck ihres Vorgesetzten mit dem Zusatz mit ziemlicher Sicherheit nicht real veröffentlichen.
Ihr Vorgesetzter hat dann die Ergebnisse selbst aber nochmal nachgeprüft, bestätigt und selbst veröffentlicht und nur am Rande erwähnt, dass die eigentlich von Cecilia Payne sind, deswegen ihr Chef dann lange Zeit als der eigentliche Entdecker ihrer großen Leistung gegolten hat.
So ein
Arsch.
Ja. Ja. Dem kann man auch nichts mehr hinzufügen.
Ja, und es haben auch die beiden, die dann nicht gewonnen haben, trotzdem einen einzigartigen Trostpreis bekommen, weil von Jörg haben wir schon vorab oder schon vor ein paar Wochen, das haben wir auch im Podcast erwähnt, schicke Magnete und Bänder und sowas bekommen im Universum-Style. Und der hat nochmal speziell für die Folge 100 auch Magnete hergestellt, wo mit das Universum Folge 100 draufsteht. Und die gab es nur dort. Die haben wir an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer verteilt, die dort waren, ohne die das Ganze nicht stattfinden hätte können. Und die gab es auch als Trostpreis für den Quiz. Ja, und den freiwilligen Helferinnen und Helfer können wir auch nochmal danken, weil das war wirklich gut, dass sie da waren, weil sonst ja hätte das alles nicht stattfinden können.
War total nett, vor allem es ist auch irgendwie so ein bisschen so eine kleine Community, ne? Sondern auch die Leute, die auch letztes Mal schon dabei waren und geholfen haben. Und es ist einfach echt eine nette Gruppe. Ihr seid großartig.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, wir kommen sicherlich wieder und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder. Und was wir beim nächsten Mal auch wieder machen werden, was wir ja eigentlich bis jetzt in jeder Live-Show von Das Universum gemacht haben, war Asteroiden gegen Galaxien, wo wir probieren, das Publikum zu überzeugen, dass Asteroiden super sind oder dass Galaxien super sind. Und beim letzten Mal in Herten, da haben die Galaxien gewonnen, unverständlicherweise.
Haushoch nämlich. Ja.
Und dieses Mal ist es ein bisschen anders ausgegangen, wie wir jetzt hören können.
Aber bevor wir die Pause machen, müssen wir noch etwas machen, was wir schon das letzte Mal gemacht haben, als wir hier in Herten waren. Da haben wir auch die Pause begonnen mit der Klärung, dem Versuch der Klärung der großen Frage, was ist das Beste im Universum? Und mein Forschungsgebiet in der Astronomie, das wäre eigentlich auch im Intro vorgekommen, darum sage ich es jetzt nochmal, mein Forschungsgebiet in der Astronomie sind die Asteroiden. Das ist mein Spezialgebiet. Ich bin jemand, der sich mit Asteroiden auskennt und Asteroiden erforscht hat. Rundspezialgebiet in der Astronomie sind Galaxien. Und es ist eh beides cool, aber eins muss das Beste sein. Das heißt, beim letzten Mal haben wir gespielt Galaxien versus Asteroiden. Jeder von uns durfte 5 Fakten aufsagen, die belegen, dass Asteroiden die besten Objekte sind oder Galaxien die besten Objekte sein sollen. Und dann durfte das Publikum durch Applaus abstimmen. Und aus unerfindlichen Gründen haben beim letzten Mal die Galaxien gewonnen.
Haushoch.
Ja, aber das...
Megaparsec.
Ich hab damals probiert, eine Neuzählung anzuregen. Und jetzt dieser gestohlene Sieg quasi, den muss ich, muss ich das jetzt nochmal machen.
Das kommt mir bekannt vor.
Ich habe
keine orangenen Haare.
Ich habe gar keine Haare.
Ja,
aber wir haben gedacht, wir machen es jetzt nochmal, Galaxien gegen Asteroiden. So, und diesmal haben wir gedacht, wir machen nicht 5 Fakten, sondern Folge 100, 100 Sekunden, durch 2 sind 50. Jeder von uns hat 50 Sekunden Zeit, um zu erklären, warum Asteroiden oder Galaxien am besten sind. Und ich habe jetzt keine Uhr mitgebracht, aber mir wurde gesagt, dass der Christian am Ton uns nach 50 Sekunden einfach den Ton abdreht.
Ja, 40 habe ich mit dir gesagt.
Soll ich anfangen? Dann müsst du anfangen.
Nein,
ich habe beim letzten Mal auch anfangen müssen.
Was soll ich anfangen?
Ja, fang du an. Ja, leg los.
Also du möchtest den Vorteil, dass quasi den Leuten die Asteroiden noch irgendwie präsenter sind, wenn du das wirklich...
Fang einfach an, okay?
Es macht ja keinen Unterschied.
Gut, dann fang an.
Okay. Ich meine, ich brauche keine 50 Sekunden, oder? Ihr wisst alle, dass Asteroiden... Felsbrocken, die durch den Weltraum fliegen. Gegen Galaxien, majestätischen, wunderschönen Gebilde da draußen in den Weiten des Universums keine Chance haben. Ja? Es ist ja alles in Galaxien drinnen. Also auch Asteroiden. Asteroiden sind ein winziger, kleiner, unbedeutender Bestandteil in der Welt der Galaxien. Die Galaxien bestehen aus Milliarden von Sternen, gigantischen Wolken aus Gas und Staub, wo neue Sterne entstehen, neues Leben. Irgendwie die Asteroiden flutschen durch die Gegend, aber haben eigentlich für die Dynamik einer ganzen Galaxie, für die Entstehung von Galaxien, die Entstehung von Sternen, ihr Vergehen, einfach überhaupt keine Bedeutung. Ja. Galaxien waren auch schon als erstes da. Ja. Galaxien waren da, bevor irgendwas anderes da war. Also gut, Wasserstoff war da.
Gut, dann probiere ich jetzt die Asteroiden ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Ruth hat im Wesentlichen erklärt, Galaxien sind deswegen besser, weil sie größer sind als Asteroiden. Aber es kommt nicht auf die Größe an und auch die Galaxien mögen zuerst da gewesen sein, aber die Asteroiden, die waren auch zuerst da. Die Asteroiden waren da, bevor die Erde da war. Die Asteroiden sind das, aus dem die Erde besteht und vor allem ohne Asteroiden gäbe es zum Beispiel diesen Kuchen nicht. Die Asteroiden haben das ganze Material auf die Erde gebracht, aus dem Leben entstehen konnte. Das Wasser, die Moleküle, die komplexen organischen Moleküle, aus dem Leben entstanden ist. Das heißt, wenn wir in der Pause uns jetzt was zu trinken holen, sei es Bier, sei es Sekt, sei es Saft, sei es was auch immer, dann haben wir das nur den Asteroiden zu verdanken. Ja? Also Galaxien sind schön, aber man kann sie nicht trinken. Asteroiden sind trinkbar. Asteroiden sind das, ohne dass wir kein Bier hätten. Also wer Bier und... Also wir müssen jetzt noch mehr fragen. Wir noch
aber wenn du unbedingt willst, können wir schon abstimmen.
Nein, ist ja egal. Wer bitte applaudieren, wer denkt, Galaxien sind besser als Asteroiden? Und jetzt die Gegenprobe, wer denkt, Asteroiden sind besser als Galaxien? Bier ist immer gut.
Das war das Bier.
Deswegen gibt es als Preis auch, du kriegst einen Trostpreis, du darfst dir aussuchen. Ich habe hier zwei Biere quasi als den Trostpreis mitgebracht. Du kannst dir entweder hier ein Bier hier aus der Gegend, ein lokales Bier, oder du nimmst ein Bier mit einem wirklich schönen Namen.
Was Junghopfenpilz. Jung bist du immer so. Nein, da fällt mir die Wahl natürlich nicht schwer. Ich nehme natürlich das lokale Bier.
Gut, dann trinkst du. Mach das auf und dann können wir jetzt abstoßen, weil am Ende kommt es ja nicht drauf an.
Wer mir gesagt hat.
Ja, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt Galaxien oder Asteroiden sind. Es ist eh alles schön, es ist eh alles super, es ist alles im Universum drin und das Beste von allem ist sowieso das Universum. Und deswegen stoßen wir mit unserem Bier an, wünschen euch eine schöne Pause und treffen uns nach der Pause wieder mit noch mehr Universum.
Die Asteroiden haben grandios gewonnen. Zu Recht.
Es war nicht so deutlich wie der Gewinn der Galaxien das letzte Mal, weil das war wirklich sehr deutlich das letzte Mal. Also ich glaube diesmal, war es ein Mitleidssieg.
Ja, bist du schwerer geworden seitdem. Ja,
das stimmt auch, aber anderes Thema. Ja, man wird nicht jünger. Nein, das war ein wohlverdienter Sieg, Florian, ich gebe es zu.
Ja, wir müssten so eine laufende Liste führen eigentlich.
Ja.
Wir könnten Way noch, also wir wissen es ja noch, so oft sind wir nicht aufgetreten, aber die Asteroiden haben gewonnen und das werden wir
auch. Ich glaube, das wird so das einzige Fixum sein, das sich so durch unsere verschiedenen Shows zieht, oder? Die wir im Laufe der nächsten Jahre machen werden.
Das kann man immer rein.
Asteroiden versus Galaxien, oder?
Ja, es gibt über Asteroiden viel zu erzählen, über Galaxien viel zu erzählen und immer wieder neue Gründe, warum die Asteroiden super und besser als die Galaxien sind. Also da kann man immer wieder was Neues erzählen.
Ich sehe schon.
Ja.
Es bleibt spannend, ja.
In der zweiten Hälfte der Show gab es dann noch ein Best of Elektromagnetismus, ein bisschen Pseudowissenschaft zum elektrischen Universum. Es gab natürlich das Planetarium auf der Bühne und dann ganz zum Schluss gab es dann noch, wie es sich für eine Party gehört, nicht nur Kuchen, sondern auch Sekt. Und auch der Sekt wurde natürlich astronomisch begründet und mit diesem astronomisch begründeten Sekt und mit dem astronomisch begründeten Apfelkuchen haben wir dann die Show beendet. Und da hören wir jetzt noch einen kurzen Ausschnitt.
Deswegen ist Sekt das absolut passende Getränk, wenn man was Astronomisches zu feiern hat, weil da ist Alkohol drin, da ist hier zwei, drei, die mir ging ja auch. Aber ich dachte, wir nehmen jetzt dem anderen entsprechend Sekt und Ruth, ich darf dich bitten, eine Flasche zu öffnen und ich mache auch eine auf, damit wir dann nach Ende dieser Show gemeinsam den Kuchen verkosten können, vielleicht auch den Sekt verkosten können. Wir können am Büchertisch draußen über alles reden, über das Planetarium, wie man einen Kuchen backt, alle Fragen beantworten und was sonst noch so ansteht. Zuerst aber müssen wir die Show noch beenden. Bist du bereit, Ruth? Nicht auf mich zielen, wenn es geht, auch nicht aufs Publikum.
Ich habe immer so viel Angst.
Ja, dann.
Ich darf den Scheinwerfer messen.
Ich weiß nicht, ob sie geschüttelt worden sind, die Flaschen, also schauen wir mal nicht, aber meinst du, wir kriegen das synchron hin? 3, 2, 1.
Fast.
Und damit wünsche ich.
Jetzt kriegt jeder eine eigene Flasche, oder?
Natürlich, ich meine, das ist eine.
Ecstasy.
So, du schenkst ordentlich ein. So. Dann wünsche ich dir, Ruth, eine schöne Folge 100.
Alles Gute.
Dir auch und unserem Publikum auch.
Wir sehen uns wieder.
Ja.
Aber astronomisch gesehen nah genug, oder?
Ja, also es war nicht gleichzeitig unsere Sektflaschenöffnung, aber sie war nah genug und den Sekt konnte man dann trotzdem trinken, auch wenn er nicht synchron geöffnet worden ist und das haben wir dann auch
gemacht.
Wir
haben nicht beide jeweils eine ganze Flasche Sekt ausgesoffen, nur falls ihr euch wundert. Nein.
Die haben wir dann auch.
Wir haben sie geteilt, natürlich, auch wieder mit anderen Leuten.
Genau, mit dem Publikum, mit den Leuten, die da waren, haben wir dann am Ende noch den Sekt ausgetrunken. Ja, und so ist unser schöner Abend in Herten zu Ende gegangen.
Es war sehr schön.
Ja, vielen Dank für alle, die da waren. Vielen Dank für alle, die dann auch, wie gesagt, nette Worte gefunden haben. Wir haben auch Sachen geschenkt und bekommen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Vielen Dank an noch die netten Geschenkegeberinnen, die dann auch noch da waren. Und wir haben sehr viele verschiedene Sachen wieder bekommen, von irgendwie Honig und Marmeladen angefangen.
Ja, Evi bedankt sich sehr für das verbotene Buch, das sie bekommen hat.
Ah, was war das? Das
ist verboten. Das muss ich selbst erzählen beim nächsten Mal.
Das habe ich nicht mitgekriegt. Achso, das hast du ganz geheim entgegengenommen, weil es eben verboten ist.
Ich habe es nicht geheim entgegengenommen, ich habe es einfach entgegengenommen und mir wurde gesagt von Engelbert, war glaube ich der Name, der beim Honig drauf stand, dass das für Evi ist und dass es ein verbotenes Buch ist. Das habe ich so weitergegeben.
Ha, dann muss ich sie fragen das nächste Mal.
Ja, es gab auch einen Briefumschlag, weil du ja einmal gesagt hast, die Leute sollen uns Briefumschläge zustecken und doch das.
Das Finanzamt hört mit.
Ich habe nicht gesagt, dass da Geld drin war, es war nur ein Briefumschlag. Briefumschläge kann man auch da. Ja, also
einen Koffer haben wir noch nicht bekommen.
Nein, das war alles super. Also es war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend in Herten, den wir hoffentlich bald wiederholen und wie gesagt auch in anderen Orten wiederholen. Darmstadt und Bonn stehen schon fest. Andere kommen vielleicht noch dazu. Weiß, dass jetzt vermutlich viele uns schreiben werden oder schreiben wollen. Kommt doch mal hier hin oder kommt doch mal dahin. Dass wir irgendwo nicht hinkommen, liegt nicht daran, wenn wir eine Abneigung gegen die Stat haben, in die wir kommen sollen. Also wenn wir zwischen hier nach Hamburg kommen, liegt es nicht daran, dass wir Hamburg hassen oder sowas. Gibt es eine Stadt, die du hast? Oder
schon, aber nein, überhaupt nicht. Okay. Hamburg ist super, kommen wir gern hin.
Ja, wir würden überall gern hinkommen, aber wir sind halt, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, kein Wanderzirkus, der da einfach so durch die Gegend fährt und dann halt auf dem Marktplatz trommelt, kommt herbei. Also das muss schon organisiert sein und organisiert werden und die Organisation können wir jetzt nicht allein machen. Das heißt, da muss es einen Veranstaltungsort geben, eine Location geben, ein Theater geben oder sowas, das uns quasi einlädt, das uns da quasi das sagt, hier tretet bei uns auf und dann treten wir da auf und da wird alles organisiert. Also wenn es das nicht gibt, dann ist es schwer für uns, da irgendwo hinzufahren. Also wenn ihr zufällig irgendwie Theater besitzt oder so dann und euren Spielplan irgendwie ein bisschen ändern wollt, ja, dann schreibt uns.
Ich glaube, da muss man es nicht mal besitzen dafür, sondern dafür, man könnte ja quasi für das Programm eines Veranstaltungsortes genau. zum Beispiel verantwortlich sein genau, und oder? Dann, aber dann wisst ihr ja eh, wie es funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir nicht erklären. Aber wie gesagt, wenn wir irgendwo nicht hinkommen, dann, wie gesagt, hat das nichts damit zu tun, dass wir das nicht wollen, sondern dass es halt einfach organisatorisch noch nicht funktioniert hat oder dass uns einfach, ja, dort noch niemand kennt, der uns theoretisch einladen hätte können. Aber auch das wird sich vielleicht ändern.
Schauen wir mal. Aber jetzt nicht bitte 100.000 Anfragen, ihr wisst eh.
Ja, dann sollen die Leute einfach die Sternengeschichten live buchen. Das gab es ja auch noch, aber das ist, da reden wir jetzt nicht auch noch drüber.
Nein, da ablehnen kann man ja sowieso genau. immer. Also das ist, lasst euch nicht abhalten.
Genau.
Möchtest du auch noch ein bisschen was von deiner Sternengeschichten-Show erzählen?
Ein anderen Mal vielleicht. Jetzt haben wir schon so viel über Vergangenes geredet, über die können wir auch gerne noch reden. Die war auch sehr schön, zweimal hintereinander, aber auch beide Male voll, war auch beide Male ganz nett und schön und nette Leute. Und ich habe auch viele Sachen geschenkt bekommen, viele Grüße bekommen. Ich meine, du hast sie ja gesehen, also wenn sie dir massiv missfallen hat, dann sagen wir es privat. Wenn sie dir massiv gefallen hat, dann darfst du es gerne hier öffentlich sagen.
Nein, sie war natürlich wunderbar, die Show. Klar. Vor allem ist es halt auch lustig, wenn man halt das mal so quasi unbeteiligt sieht. Ich fand es richtig gut. Ja, natürlich.
Ja, also auch da muss ich noch ein bisschen dran schrauben an dieser Show, weil es ist eine Premiere, da muss man immer nochmal irgendwie Sachen ausprobieren und dann später modifizieren. Aber auch die Sternengeschichten live wird es in Zukunft vermutlich an anderen Orten geben. Also auch da wird es wahrscheinlich irgendwann mal ein Update geben, wo man das außerhalb von Herten auch noch sehen kann. Also da, aber wie gesagt, das ist jetzt ein anderer Podcast und da werde ich dann zu anderer Gelegenheit drüber sprechen. Wir reden jetzt noch ein bisschen über Wissenschaft, weil es ist ja immerhin ein Podcast über Astronomie und Wissenschaft und auch wenn es jetzt heute eher eine kürzere Folge ist, weil wie gesagt, ich unterwegs bin und wir auch ein bisschen Erholung brauchen nach dieser ganzen Action-Härten, aber ich dachte, ein bisschen was geht schon. Es ist ja, wenn diese Folge erscheint, der 9. April. 9. April heißt, dass der 1. April gar nicht so lange her ist und 1. April heißt, es gibt lustige 1. April wissenschaftliche Arbeiten. Da habe ich mir ein paar angeschaut. Das ist ja wirklich so eine Tradition. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat. Wahrscheinlich viel früher, als wir denken würden. Wahrscheinlich gab es schon irgendwie im 18. Jahrhundert irgendwelche Scherzarbeiten zum 1. April. Müsst ihr mal recherchieren. Das klingt spannend, das zu schauen. Aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ist es ja auch sehr viel einfacher geworden durch die ganzen elektronischen Veröffentlichungsmöglichkeiten, durch die ganzen Datenbanken, wo man Papers hochladen kann. Und da gibt es immer wieder Leute, die halt dann um den 1. April rum wissenschaftliche Arbeiten hochladen, die mal mehr, mal weniger wissenschaftlich, aber immer irgendwie ein bisschen lustig und absurd sind. Und es ist immer ein großer Spaß, diese Datenbanken zu durchstöbern und danach zu suchen und herauszufinden. Es ist oft gar nicht so leicht, ja. Du liest den Titel und denkst dir, ist das jetzt ein Scherz oder ist das echt? Weil oft klingt irgendwas komplett absurd und dann stellst du fest, okay, nein, das ist doch Wissenschaft, ganz in echt und dann klingt irgendwas komplett ernst und dann ist es aber ein absolut witziges, nicht ernst gemeintes Paper. Also das ist wirklich lustig, sich das anzuschauen.
Und es gibt aber schon tatsächlich auch Papers, die komplett einfach fake sind, ne? Ja. Also die jetzt im Sinne fake, im Sinne von keine tatsächliche Wissenschaft enthalten, sondern einfach nur ein Scherz sind.
Genau.
Das gibt's auch. Aber es gibt auch wirklich wissenschaftliche Arbeiten, die dann halt ein bisschen ein außergewöhnliches Thema haben und das dann auch am 1. April hochgeladen wird.
Genau. Und wir schauen uns so eine Mischung, beide Sorten an. Wer einen Überblick haben will, es gibt auf AstroBytes, das ist so ein Blog, wo so, ja, aktuelle Forschung vorgestellt wird aus der Astronomie und die haben jedes Jahr so einen April Fool Paper Review, wo sie so auch quasi Fake Reviews von den 1. April Papers machen. Da kann man sich fast alle astronomierelevanten April Papers anschauen, verlinke ich in den Shownotes und ich habe ein paar rausgesucht. Und das erste, das ist gleich ein Beispiel für ernsthafte Wissenschaft, aber halt mit einem komplett absurden Thema. Diese Arbeit heißt In Violation of the Prime Directive, Simulating Detriments to Delta Quadrant Civilizations from the Starship Voyager's Impact on Planetary Rings. Also, wir alle, du auf jeden Fall und ich auf jeden Fall und vermutlich ein Großteil der Hörerschaft, kennt die Szene aus dem Intro von Raumschiff Voyager, wo die Voyager da durch die Gegend fliegt und dann da so malerisch über die Ringe eines beringten Planeten drüber gleitet. Du weißt, von was ich rede, oder? Genau. Und was die gemacht haben in dieser wissenschaftlichen Arbeit, war zu simulieren, wie der Vorbeiflug der Voyager die Struktur eines planetaren Rings stören und durcheinander bringen kann und welche Auswirkungen das auf potenzielle Zivilisationen haben könnte. Weil es geht ja um die erste Direktive, die ja bei Raumschiff Enterprise und in der Welt von Star Trek sehr wichtig ist. Die wird zwar andauernd gebrochen, aber offiziell gilt sie. Man darf quasi Zivilisationen nicht einfach irgendwie beeinflussen, wenn sie noch keinen Warp-Antrieb entwickelt haben. Die haben sich angeschaut, passiert das hier? Und das ist wirklich schön. Also sie haben da aus Bildern des Intros erstmal also den Abstand der Voyager zum Ring und die Größe des Rings und so weiter abgemessen, haben die Dichte der Voyager, die Größe der Voyager wahrscheinlich aus irgendwelchen Star Trek Technik-Handbüchern rausgesucht und dann einmal eben ja so einen Planeten mit Ring simuliert, also wirklich in echt im Computer simuliert, also ganz, ganz so seriös, wie man es halt macht, wenn man sowas untersuchen würde. Und dann geschaut, okay, jetzt lass mal das Raumschiff da drüber fliegen, was passiert mit diesen ganzen Ringpartikeln, und haben festgestellt, naja, der wird schon gestört, der wird so ein bisschen ja puffiger, also der wird so dicker, der Ring durch die Voyager. Und die Geschwindigkeit der Ringteilchen verändert sich auch. Die Ringteilchen kollidieren öfter miteinander. Und dann haben sie sich angeschaut, okay, was könnte das für Auswirkungen haben jetzt im Kontext von Star Trek durch die Verletzung der ersten Direktive. Und da sind lustige Sachen dabei. Also man könnte zum Beispiel sagen, sie ja intelligente Lebewesen haben, die auf diesen Ringpartikeln leben. Die müssen halt klein sein, aber auch hier mit Zitaten belegt, also in dem Fall Zitate, die auf Raumschiff Enterprise-Folgen verweisen, wo wirklich mikroskopisches, intelligentes Leben drin vorkommt. Also auch sowas gibt es tatsächlich. Mhm. Und wenn die da jetzt in den Ringteilchen leben und dann geht alles durcheinander, naja, dann ist es kompliziert. Was sie auch erwähnen, sind spekulative Religionen, die auf Monden existieren, die innerhalb des Rings liegen und wo die Ringe selbst als Gottheit irgendwie verehrt werden. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Beispiel gibt irgendwo, aber sie erwähnen auch hier Star Trek-Folgen, wo sowas anscheinend vorkommt. Und die haben auch gesagt, ja, also wenn da jetzt hier irgendwo die Voyager die Ringteilchen durcheinander bringt und der Ring sich verändert und irgendwelche Leute auf dem Mond dieses beringten Planeten dann sehen, wie sich ihr Ring, den sie da irgendwie religiös verehren, verändert, naja, dann hat das auch Auswirkungen. Das wäre auch eine Verletzung der ersten Direktive.
Ja, und was ist mit überhaupt abgelenkten Ringteilchen, die dann zum Beispiel auf einen Mond in der Nähe dann irgendwie einstürzen und dort gigantische Umwälzungen und so weiter, Thema Dinosaurier, auslösen?
Das wird auch erwähnt natürlich, ja klar. Also ja, das ist alles da drin, kann man sich lesen, ist jetzt nicht sehr lang, die meisten dieser 1. April-Papers sind nicht sehr lang, aber fand ich eine schöne Arbeit, weil es ja wirklich eben ja eine wissenschaftliche Simulation dahinter steckt, weil man muss ja erstmal ausrechnen.
Haben Sie angenommen, dass die Voyager sphärisch ist, oder haben Sie da irgendwie...
Das heißt, so genau habe ich nicht reingeschaut. Ich nehme an, Sie haben vermutlich die Voyager sphärisch gemacht.
Weil das ist interessant, das passiert ja auch bei der quasi nahen Begegnung von zwei Galaxien, vor allem einer kleinen und einer großen, dass die kleine durch ihren Vorbeiflug quasi die größere Galaxie, die Scheibe der größeren Galaxie ein bisschen aufpufft, ne? Ein bisschen, wie du gesagt hast, dicker macht.
Genau.
Weil dann die einzelnen Partikel, in dem Fall halt Sterne, dann irgendwie quasi, es wird da halt ein bisschen Bewegungsenergie hinzugefügt. Und genau das Gleiche passiert dann anscheinend mit den Ringen, dass sie sich da halt einfach noch nicht mehr ganz so dynamisch kalt, nicht mehr ganz so regelmäßig rundherum bewegen. Sehr interessant.
Auch interessant ist die nächste 1. April-Arbeit. Wir haben ja gestern etwas verpasst am 8. April. Nicht absichtlich, sondern weil es geografisch vermutlich für uns schwer geworden wäre, es nicht zu verpassen. Aber gestern am 8. April hat eine totale Sonnenfinsternis stattgefunden. Nicht in Europa, aber in den USA war sie sichtbar. Ich weiß jetzt nicht, wir nehmen es vor dem 8. April auf. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwo einen Ort gab, wo keine Wolken waren.
Es wird
waren.
Irgendwo gut sichtbar gewesen sein, genau. Ja, glaube
aber
auch.
Die ist halt wirklich so wirklich schon wirklich einmal quer so über die USA drüber gezogen. Also da wären potenziell viele Menschen, die es beobachten hätten können. Und es werden vermutlich auch viele beobachtet haben. Aber in dieser Arbeit, die nennt sich Species Syzygy, mit dem schönen Wort Syzygy. Eine Syzygy ist ja eine Konstellation von drei Himmelskörpern, die in einer Linie stehen, so wie es ja der Fall ist, wenn Sonne, Erde und Mond so stehen, dass eine Sonnenfinsternis.
Das habe ich noch nie gehört.
Syzygy?
Syzygie?
Ja, das ist ein super Wort, also das schreibt sich…
Ist das tatsächlich ein Wort, ja, oder hast du dir das ausgedacht?
Nein, auf Englisch schreibt es sich S-Y-Z-Y-G-Y. Das schaut aus, als wäre irgendwie auf eine Tastatur gefallen, aber…
Als wäre irgendwas passiert, ja.
Aber ja, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Syzygium.
Sachen gibt's, Wahnsinn, ja.
Hat irgendwas mit Griechisch wahrscheinlich wieder zu tun, ich weiß es nicht genau. Aber es ist ein super Wort, also man soll es wissen, weil wann hat man schon mal ein Wort mit 3 Y und einem Z? Also sollte man sich merken, wenn man irgendwie Scrabble spielt. Aber ich glaube, bei Scrabble gibt es nur 2 Y, oder? Oder nur 1? Aber ich weiß es nicht, ich habe schon lange mehr Scrabble gespielt.
Also auf Englisch hat es 3 Y, ne? Ja, voll.
Und
auf Deutsch nur 2.
Ja, aber selbst da. Es geht nicht um das Wort an sich, sondern eben um die Frage, die ich auch auf die Idee musste mal kommen. Das ist nämlich der Rest des Titels. Which animal has seen the most total solar eclipses?
Ja,
also
okay.
Wie gesagt, es gibt uns Menschen eine Zeit lang, aber es gibt Lebewesen schon
also
viel länger auf der Erde.
Also nicht das individuelle Animal, sondern genau. welche Spezies genau. an Tier. Okay.
Und die Idee musste erst mal kommen und die haben halt das tatsächlich ja probiert, jetzt nicht ganz so wissenschaftlich rigoros wie bei den Voyager-Leuten, aber zumindest ein bisschen wissenschaftlich rigoros halt mit den Daten, die man halt hat über die Tiere, die Spezies, wie lange sie existiert haben und halt mit Daten, Statistiken, wie oft Sonnenfinsternisse vorkommen und so weiter, haben die tatsächlich probiert, eben das auszurechnen. Und man, natürlich kann es nicht alle Viecher hernehmen, das wäre dann wirklich ein wissenschaftlicher Aufwand, der tatsächlich den April-Scherz vermutlich nicht rechtfertigen würde. Aber wir Menschen sind es nicht. Ja? Also wir haben zwar schon viele gesehen, aber sie zeigen, dass die Pfeilschwanzkrebse vermutlich diejenigen sind, die am meisten Sonnenfinsternisse gesehen haben.
Okay.
Die gibt schon wirklich, wirklich sehr, sehr lange, die Pfeilschwanzkrebse. Ist auch ein schönes Bild in diesem Artikel drin von einem Pfeilschwanzkrebs mit Sonnenfinsternisbrille auf. Ich glaube, das ist gefaked.
Aber haben die überhaupt Augen in dem Sinn?
Das kann ich
nicht sagen. Was haben Krebse für sie Organe?
Also die Pfeilschwanzkrebse, das sind ja sich die Krebse, wie du dir sie vorstellst, so mit den Zangen und den Greifern und so, die sind eher diese so runde Scheiben mit einem ganz langen spitzen Schwanz hinten drin. Wenn's das siehst, dann kennst du das sofort. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die überhaupt echte Krebse sind. Ich weiß es nicht genau. Es sind auf jeden Fall uralte Viecher, die halt immer noch existieren. Also die schauen auch uralt aus. Also da kannst du sofort denken, ja, der war schon da, bevor die Dinosaurier irgendwie aufgetaucht sind. Also die gibt es wirklich lang, diese Viecher. Die gibt schon so lange, dass, die sagen die hier, 138 Billionen Sonnenfinsternisse totale quasi erlebt haben können.
Vor allem, ich habe jetzt auch noch schnell mal die Augen eines Pfeilschwanzkrebses mir angeschaut. Die primitiven Facettenaugen des Pfeilschwanzkrebses gehören zu den größten, die in der Natur vorkommen.
Na schon.
Und er verwendet die Cuticula, also das gleiche Material, aus dem seine Haut und seine Beine bestehen, für seine Augen.
Schlau.
Seine Augen bestehen quasi aus Haut. Und er hat zehn Stück davon. 10 Augen, die über den ganzen Körper verteilt sind, überall. Das heißt, egal wo der Krebs hinschaut, er hätte tatsächlich überall alle Sonnenfinsternisse sehen können, auch wenn er gerade irgendwie in ein Loch gefallen ist und ja, falsch rum.
Sind super die Pfeilschwanzkrebse, ja.
Cool, ha? Ja.
Herausforderung, irgendwie ein astronomisches Instrument finden und ein Akronym, das Pfeilschwanzkrebs ergibt.
Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber ja, wir haben ja sonst nichts zu tun, gell?
Ja, auf Englisch heißt es Horseshoe Crab. Es gibt übrigens auch ein 1. April Paper, das ich jetzt nicht hier in meiner Besprechungsliste drin habe. Da ging es darum, warum Flamingo das beste Akronym für Cherenkov-Teleskope ist. Aber auch das könnt ihr selbst nachlesen, ist auch sehr schön gemacht. Wir reden über ein anderes Paper, das mir sehr gut gefallen hat. Und zwar eine Arbeit mit dem schönen Titel Multi-Messenger-Astrologie.
Ja, sehr gut, ja. Gefällt mir jetzt schon sehr gut, ja.
Wir haben ja durchaus schon hier im Podcast vermutlich von Multi-Messenger-Astronomie gesprochen und meinen damit Astronomie, die eben nicht nur elektromagnetisch funktioniert. Also klassischerweise holt die Astronomie ihre Daten aus der Beobachtung von Licht und aus der Beobachtung von anderen Bereichen im Spektrum, also Ultraviolett, Infrarot, Radio, Röntgen und so weiter. Also das ganze Spektrum nutzen wir, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind eben auch andere Informationsquellen dazugekommen, zum Beispiel eben die Gravitationswellen. Astronomie oder die Neutrino-Astronomie oder auch die kosmische Strahlung, also Teilchenastronomie oder Astro-Teilchenphysik, wenn man so will. Also die Astronomie bezieht ihre Informationen mittlerweile aus unterschiedlichen physikalischen Quellen, und wenn man das alles kombiniert und zusammentut und vergleicht und so weiter, dann nennt sich das eben die Multi-Messenger-Astronomie. Und hier haben jetzt ein Haufen Physikerinnen und Physiker sich eine Multi-Messenger-Astrologie ausgedacht. Also in diesem Paper behaupten sie, sie wären Astrologen und haben das jetzt irgendwie gemacht. Das ist ein sehr lustiges Paper, kann man sehr schön lesen. Und sie waren es, wie gesagt, auch da nicht wissenschaftlich rigoros, weil wie auch, es ist Astrologie. Aber was sie jetzt nicht gemacht haben, sie haben halt wirklich probiert zu erklären oder zu zeigen, wie das funktionieren kann. Also da hat man eine schöne Abbildung. Da siehst du eben zuerst einmal ja den Himmel so aus astrologischer Sicht, also wo die einzelnen Sternzeichen quasi sind. Und dann hat daneben ein Bild vom Himmel mit Gravitationswellen, einmal ein Gamma-Strahlungshimmel, einmal ein Neutrino-Himmel. Und dann kann man sagen, okay, wenn du jetzt hier Schütze bist zum Beispiel, kannst du schauen, okay, jetzt ist jetzt im Gamma-Strahlungshimmel, da im Schützen ist da eine besonders starke Gamma-Quelle quasi zu finden. Oder ist da ein Ort, wo viel Gravitationswellen herkommen oder nicht, oder viel Neutrinos oder nicht. Und dann haben sie sich ausgedacht, aber halt so getan, als wäre es nicht ausgedacht, was das astrologisch zu bedeuten hat. Ja, weil wenn man sehr viel Gammastrahlung abbekommt, dann sagen sie, ist es bekannt, dass du da Probleme mit deiner Emotionskontrolle bekommst, und als Quelle haben sie The Hulk angegeben. Also sagen sie, wenn man eine Gamma-Quelle im Horoskop hat, ja, dann hat das offensichtlich damit zu tun, dass man ja eher jähzorniger Mensch
fehlende
ist.
Fehlende Impulskontrolle, ja, genau. Ja, super.
Und so haben sie dann weitergemacht hier. Sie haben, das finde ich ein schöner Absatz, der wird dir gefallen, also kosmische Strahlung, ja. Kosmische Strahlung, haben sie gesagt, messen sie jetzt in einer neuen Einheit, nämlich Baseball-Speed, weil kriegt man tatsächlich immer zu lesen in Medienberichten, wenn wieder so ein kosmisches Teilchen mit enorm hoher Energie kommt, dann heißt es immer, ja, das hat so viel Energie wie ein Baseball, der mit x km/h oder sowas geworfen wird, oder Meilen pro Stunde, es ist dann, weil es ja ein Baseball ist und das Ganze aus den USA stammt. Und sie schreiben, diese Einheit BS, Baseball Speed, ist die durchschnittliche Energie eines geworfenen Baseballs. Und dann, ich zitiere jetzt im Original: Despite having the name speed in the name, a BS is a unit of energy. We apologize for any confusion that this causes, especially because astronomy is known for its clear and intuitive units of measurement.
Ja, ja, ja.
Also so kann man dann die kosmische Strahlung reingeben. Kosmische Strahlung, sagen sie, ja, das ist quasi der einzige Teil dieser Multi-Messenger-Astronomie oder Astrologie, wo es quasi um elektrische Ladung geht, weil die Teilchen der kosmischen Strahlung elektrisch geladen sind. Das heißt, die kosmische Strahlung im Horoskop gibt dir deine elektrische Persönlichkeit an. Also die Persönlichkeit, die du im Internet, in sozialen Medien und bei E-Mails und so weiter sehen lässt und so.
Sehr schön.
Das Gleiche gibt es dann auch für die Neutrinos. Neutrinos, ja, da, wie gesagt, da muss ich jetzt nicht alles erklären, Gravitationswellen.
Wer sind diese Leute? Ich möchte diese Leute kennenlernen.
Diese Leute sind Gwen Walker, Nick Ekenger, Andrew Gustafson und Sean Heston, alle von der Department of Physics der Virginia Tech University in Virginia.
Okay. Bisschen zu weit weg, um auf ein Bier zu gehen.
Ja, aber sie haben auch alle ihr Sternzeichen in der Autorenliste drin.
Und auch ihr neues Multi-Messenger-Persönlichkeitsprofil?
Das haben sie noch nicht erklärt, aber es ist wirklich schön. Also sie haben dann auch Future Work quasi, da geht es um dunkle Materie, die muss auch irgendwie rein. Und sie haben auch den Alf drinnen tatsächlich, ein Bild von Alf. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft Alf noch kennt. Vermutlich sind viele jung genug, um ihn nicht zu kennen, aber auch viele alt genug, um Alf noch zu kennen, die schöne Fernsehserie. Den haben sie hereinbekommen über nämlich Axion-like Particles, die Alps, und das haben sie eben mit Alf in Verbindung gebracht. Also ein sehr, sehr schöner Artikel, den ich sehr gerne gelesen habe und den ich euch nur empfehlen kann. Wenn die Astrologie sich ernst nehmen würde, dann würde sie sich mit sowas ja echt beschäftigen, aber die nimmt sie ja selbst auch nicht ernst.
Vielleicht sollten wir da irgendwie investieren, und vielleicht sollten wir da ein Tool entwickeln, wo man dann quasi online sich sein Multi-Messenger-Horoskop auch irgendwie machen lassen kann, und dann verdienen wir urviel Geld damit. Wie wär's?
Das klingt nach Arbeit. Und nicht mal lohnende Arbeit. Also auf dem Reich, wenn es nur ums Reich geht, dann könnte man andere Sachen auch machen.
Ja, ich weiß. Na, es geht ja nicht ums Reich werden. Aber finde ich super. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich rechne mir da sicher aus, ob ich irgendwelche Gammastrahlungsquellen oder sonst was da in meinem Horoskop habe. wahrscheinlich schon wieder im achten Haus. Ja. Weißt du, ich habe ja in meinem echten Horoskop, bitte musst du dir geben, Mars und Venus unaspektiert im achten Haus. Bam.
Wenn ich das früher gewusst hätte.
Hat mir mal eine Astrologin gesagt.
Ja, ich würde mir sagen, auch oft Astrologen und Astrologinnen Sachen, aber.
Und dann hat sie daraufhin die Frage gestellt, hast du Probleme mit Beziehungen? Und ich sage, ja, wer nicht? Wer nicht? Was für eine Frage. Naja, wie auch immer, anderes Thema.
Ja. So, wir müssen weitermachen. Ich habe noch ein paar Papers übrig. Ja. Eines, das wird dir gefallen, es geht um die Hubble-Tension. Über die hast du ja schon oft gesprochen. Das Problem, dass wenn man die Expansionsrate des Universums misst, kriegt man unterschiedliche Werte, je nachdem, ob man quasi kosmisch nahe oder kosmisch ferne Quellen nimmt. Also Informationsquellen, die aus der Gegenwart stammen oder Informationsquellen, die aus dem frühen Universum, also aus der Vergangenheit stammen. Da kriegt man unterschiedliche Werte und wir wissen nicht, warum das so ist. Du hast im Podcast schon jede Menge wissenschaftlich sinnvolle Vorschläge gemacht oder darüber berichtet.
Mehr oder weniger.
Und hier gibt es eine schöne Arbeit, die mir wirklich sehr gut gefallen. Da geht es um folgendes Konzept. Sie haben gesagt, okay, etwas, was ja in der Wissenschaft tatsächlich schon auch seriös untersuchbar ist, ist die Frage, ob sich vielleicht ja Dinge, von denen wir gedacht hätten, dass sie konstant wären, also so Naturkonstanten wie die Gravitationskonstante zum Beispiel, ob die vielleicht doch nicht so konstant sind, ob die vielleicht im frühen Universum anders waren und deswegen halt die Dinge einfach anders waren damals. Ja, das ist etwas, wir gehen davon aus, dass es nicht so ist. Wir können es nicht hundertprozentig ausschließen und es gibt Leute, die untersuchen das seriös. Kann man machen. Was die jetzt gemacht haben, haben gesagt, okay, warum sollen wir uns nur auf die Naturkonstanten beschränken? Gibt ja andere Konstanten auch. Eine Konstante, die in allen Berechnungen, die bei der Hubble-Tension eine Rolle spielen, auftaucht, ist Pi. Das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises, 3,14159126 und so weiter. Die Zahl Pi, muss ich jetzt nicht erklären, kennen die Leute. Mhm. Und die haben jetzt ein Modell gemacht, wo die Zahl Pi ein freier Parameter war. Also die haben geschaut, können sie eine Zahl Pi finden, wo diese Hubble-Tension verschwindet. Also mit den Daten, die es so gibt. Und wenn man da jetzt einfach sagt, wir nehmen jetzt Pi nicht als 3,14 und so weiter, sondern wir nehmen Pi als irgendwas anderes, passt es dann besser. Und tatsächlich stellt sich raus, wenn du Pi mit 3,2 ungefähr hast, dann ist die Hubble-Tension fast weg.
Cool, aber das ist jetzt nicht so, das ist nicht so weit weg.
Ja, eh, also, aber.
Naja, gut, gleich in der ersten Nachkommastelle,
Bisschen mathematischer das Paper, aber auch wenn man Ahnung von Mathematik hat, dann ist es keine dramatisch schwere Mathematik, es ist auch lustig. Es ist zum Beispiel ein schöner Beweis drinnen, dass Pi gleich 4 ist. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich herausgefunden habe, wieso er falsch ist. Also da muss ich nochmal drauf schauen. Ja. Aber es ist ein sehr schöner Beweis, den sie da geführt haben. Also er ist natürlich falsch, aber ich habe noch nicht genau entdeckt, warum er falsch ist.
Ja, bei den meisten Beweisen, die nicht falsch sind, kommt man ja auch nicht drauf, warum sie nicht falsch sind.
Ja,
oder?
Aber in dem Fall, ja, wir wissen, also Pi kann nicht 4 sein, aber die beweisen es halt und das ist eine schöne Idee. Aber es hat noch ein anderes Paper. Die Hubble-Tension hat die Leute wirklich beschäftigt. Es gibt noch ein zweites Paper. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass es ein April-Scherz ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer ist, weil auch tatsächlich irgendwie hier 1. April draufsteht und so weiter. Aber es ist eigentlich, abgesehen davon, dass die Idee komplett absurd ist, ist es jetzt so vom Tonfall her und so weiter gar nicht mal so unwissenschaftlich geschrieben. Es geht um stupendously large black holes. Oder kurz SLAPs, das sind ja absurd große schwarze Löcher, sagen sie, mit Massen von ungefähr, naja, so 10 hoch 20 Sonnenmassen, was viel ist.
10 hoch 20?
Ja, ein typischer Galaxienhaufen hat so 10 hoch 15 Sonnenmassen ungefähr, die Milchstraße, was hat die? 10 hoch 10, 10 hoch 12?
Ja. 12? Moment. Ja, 12.
Also das sind so die typischen Massen 11, von Galaxien 12, und Galaxienhaufen und die sagen halt 10 hoch 20, wäre so ein stupendously large black hole, ein SLAP. Und dann haben sie gesagt, okay, die Idee ist folgende, was wäre denn, wenn zwei solche gigantischen schwarzen Löcher miteinander verschmelzen? Da gibt es eine gigantische Gravitationswelle und die staucht den Raum in die eine Richtung und streckt ihn in die andere Richtung und das kann dann und wird dann dazu führen, dass wir halt, je nachdem, in welche Richtung wir schauen oder wo wir hinschauen, unterschiedliche Bewegungen von Galaxien sehen. Und das erklärt die Hubble-Tension.
Mhm. Es ist jetzt aber so, dass diese Masse ja dann ungefähr, ich meine, da bleibt ja dann nicht mehr so viel andere Masse im Universum übrig. Ja,
genau, ne? Ja, das erwähnen Sie auch.
Es ist so quasi schon ein Großteil der Masse des Universums.
Ja.
Man nimmt an, ne, das ist also der sichtbaren Masse. Ne? Also man nimmt an, es gibt ungefähr 100 Milliarden Galaxien, also so auch so 10 hoch 10, 10 hoch 11 und wenn jetzt die Milchstraße 10 hoch 11, ne, also das kommst du auf 10 hoch 20, das wäre ungefähr so ein Hundertstel der Gesamtmasse von allem
im Universum. 10 hoch 24, schreiben Sie ungefähr, ist Ihre Schätzung für die Gesamtmasse oder die kritische Masse im Universum, im beobachtbaren Universum.
Also mit der, auch mit der dunklen dazu.
Ich, ja. So genau habe ich es nicht gelesen, es ist, wie gesagt, wir sind alles erste
Papers. Aber ja, Größenordnung ist nahe an der Gesamtmasse des Universums.
Ja. Also das Paper ist jetzt wirklich, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Quatsch ist, dann liest er sich wie ein wissenschaftliches Paper. Da ist jetzt kein Witz drin, nicht so wie bei den anderen Papers, die halt auch beim Text selbst wirklich lustig waren. Die haben sich halt dann sehr, sehr ernsthaft damit beschäftigt. Die Idee ist halt wirklich Quatsch. Schreiben sie auch, also es gibt kann nicht entstehen sowas, ja. Also, aber fand ich lustig.
Naja, es ist schon, also auch ein Slap auf der Name, ne? Ein Slap in the Face.
Das ist, glaube ich, der einzige Witz in dem ganzen Paper, ja.
Sie haben sich Mühe gegeben, lustig zu sein. Ja. Es ist halt nur ein Witz dabei rausgekommen.
So, und das letzte 1. April-Paper, das habe ich dir auch schon tatsächlich vorab geschickt. Da geht es um etwas, mit dem du dich beschäftigt hast, um aktive Galaxienkerne.
Mhm.
Und zwar um die Frage, die nennt man ja auf Englisch Active Galactic Nuclei, ist die Abkürzung dafür AGN. Die Frage ist, was ist die Mehrzahl von AGN?
Ja, es kommt darauf an, ob man eine klassische Schulbildung genossen hat oder nicht. So wie ich, 6 Jahre Latein und dann sagt jemand AGNs, ein Nukleus, 2 Nuklei oder Nuclei auf Englisch.
Die Frage ist, ob du das pluralisierst, was das Akronym darstellt oder das Akronym selbst, weil ein AGN, 2 AGNs, ein aktiver Galactic Nucleus, 2 aktive galaktische Nuklei.
Es sind 2 Nuklei, natürlich.
Ja,
Ist aber ganz klar, sagen, ja.
Aber dann musst du, dann musstest du quasi hier zuerst das Akronym wieder quasi entfalten, pluralisieren und dann wieder zu einem neuen Akronym falten.
Ja, oder du pluralisierst gar nicht. Du sagst einfach 2 AGN, 2 AGN.
Auf jeden Fall, diese Diskussion zeigt schon, dass die Autoren hier offensichtlich ein offenes Problem quasi gefunden haben.
Salz in meine Wunden, ja genau.
Und sie haben sich dann tatsächlich entschieden für das, was du gesagt hast, Nuklei mit I dran und die Abkürzung ist dann, sagen sie, AGNI, also AGN groß, I klein. Sie haben auch erwähnt in diesem Paper, dass das natürlich sehr gut ist, weil im Gegensatz zu AGN, dass du ja AGN aussprechen musst oder AGN, Englisch, das kannst nicht als ist kein Wort. Aber wenn du ein I hinten dran hängst, dann kannst du es wie ein Wort aussprechen, nämlich als Agony oder Agony, was ja auch ein englisches Wort ist und wie übersetzt man Agony am besten auf
Qual.
Qual, ja, genau. Und sie haben gemeint, dass ein weiterer Vorteil wäre, dass man dann sehr, sehr viele Möglichkeiten hätte für Wortwitze. Also man kann nicht nur schneller reden, weil das dann quasi als Agony statt AGNI, da braucht man länger dafür. Und man kann halt sehr viele Wortwitze machen, sagen sie. Das ist auch populär in der Astronomie, wird im Paper beschrieben. Das heißt, man kann da lustige Sachen machen drüber. Und dann haben sie noch komplett sinnlose Tabellen gemacht. Also sie haben dann irgendwie eine Umfrage unter Kumpels gemacht, ob sie lieber AGN, AGNs oder AGNI sagen, oder also AGNI. Und die Daten haben sie, glaube ich, fünf verschiedenen Arten von Plots irgendwie dargestellt, immer dieselben Daten. Also komplett sinnlos, aber sehr, sehr lustig.
The agony of measuring the mass of agony. So irgendwie, ja. Gut, gefällt mir auch gut, ja.
Ja, das war meine Auswahl aus den 1. April Papers.
Sehr schön. Also wirklich sehr gut ausgewählt auch, muss ich sagen, ja. Ich finde, das Astrologie-Paper war doch mein Favorit.
Ja, das war auch mein Favorit.
Die Multi-Messenger-Astrologie. Ich finde, das ist irgendwie dann noch die originellste Idee fast. Obwohl, also originell sind sie alle, aber ja, ich bin für Multi-Messenger-Astrologie als diesjährigen April-Scherz-Paper-Winner.
Genau. Es gibt sicher auch welche, die ich verpasst habe. Also wenn ihr welche gefunden habt, ich habe euch nur die aus der Astronomie angeschaut. Ich nehme an, dass andere Wissenschaften das auch machen. Ich hoffe, dass nicht wie in der Astronomie die einzigen sind, die so Quatsch machen. Ja, aber wenn ihr was gefunden habt, schickt das bitte.
Vielleicht. Ich weiß nicht, ich meine, Physiker haben ja, wie Deutsche, keinen Humor. Ne?
Ach so. Ja. Super, jetzt hast du alle deutschen Physiker, die uns zuhören, irgendwie.
In einem Satz, yeah. Nein, also es gibt sicher in anderen Disziplinen auch. Muss sein. Schickt uns eure Favorites, wenn ihr welche habt, so ihr denn welche habt. Jetzt fällt mir eigentlich gerade ein, ich hätte da jetzt eigentlich die blödesten Fragen raussuchen sollen, weil ich habe Fragen vorbereitet. Ja. Aber bin jetzt da, keine Ahnung, außer Nachlässigkeit im Nachdenken nicht drauf gekommen, dass ich da jetzt auch irgendwie 1. April Fragen oder eure doofsten Fragen aussuchen hätte können. Stattdessen habe ich ganz, ganz intelligente Fragen gewählt natürlich, aber ich meine, wir haben ja auch die intelligenteste Hörerinnenschaft insofern.
Ja, natürlich.
Wenig blöde Fragen kriegen wir. Manchmal denkt man sich so ein bisschen, hat er das jetzt ernst gemeint oder hat sie das jetzt wirklich gefragt? Aber das löst sich dann halt meistens dann eher auf, dass man sich denkt, ah nein, das muss so und so gemeint gewesen sein. Ja, ich habe eine Frage ausgesucht oder ein paar Fragen ausgesucht, die so ein bisschen mit den Themen von unserer 100. Show, Jubiläumsshow zu tun haben.
Mhm. Bin ich gespannt.
Die erste Frage, weil das hast du nicht erwähnt und auch keinen Ausschnitt, glaube ich, davon gespielt. Es ging auch um die Visualisierung der Expansion des Universums.
Ja, da habe ich deswegen keinen Ausschnitt gespielt, weil es eine Visualisierung war, die du gebracht hast und die kann man schlecht im Podcast zeigen.
Wo ich da schlecht nur irgendwie unvollständig dazu gebrabbelt habe. Nein, es war sehr gut. Also es hat sehr gut funktioniert, visuell. Leider ja. Nicht so gut auditiv, aber egal. Wir haben Fragen bekommen zur Expansion des Universums. Auch kürzlich, sind jetzt alles Fragen, die jetzt nicht so lang her sind. Und die erste Frage von Boris, der sich auch für den lehrreichen Podcast bedankt, gern geschehen, Boris. Und irgendwie ein Knoten in seinem Hirn hat, was die Expansion angeht. Und zwar vor allem das Zurückschauen, ne, das damit verbunden ist. Wenn man weit hinausschaut ins ferne Universum, ist es ja auch immer gleich das frühe Universum. Und er fragt sich jetzt, wie das sein kann, dass wir messen können, wie schnell das Universum quasi heute expandiert, jetzt gerade, wenn wir doch beim Rausschauen immer in die Vergangenheit schauen. Das heißt, man kann doch eigentlich nur wirklich messen, wie sich die Galaxien damals bewegt haben. Weil Galaxien ja so weit weg sind, dass man da immer in die Vergangenheit schaut, ja?
Ja, so weit schauen wir auch nicht in die Vergangenheit.
Eben, nicht nur.
Auf kosmologischen Maßstäben ist es zum Beispiel wurscht, dass die Andromeda, sagen wir mal, jetzt irgendwie 2,5 Millionen Lichtjahre weit weg ist, ja? Das ist wurscht.
So ist es, ja. Also, das ist, dein Gedanke ist gut und du hast da jetzt nicht unbedingt einen Denkfehler, sondern es ist nur so, dass viele Galaxien auch nicht so weit von uns weg sind, als dass es quasi auf kosmologischen Skalen dann so bedeutend ist, dass wir in der Zeit zurückschauen. Ja, das ist das, was man das lokale Universum nennt, was ungefähr jetzt so, sagen wir mal grob gesagt, naja, 1 Milliarde Lichtjahre um uns herum.
Genau.
Ja, also so schon ein, naja, weniger als ein Zehntel von der Rückschauzeit, die wir ins ganz, ganz frühe Universum haben. Also es ist schon ein Chunk, aber noch ein kleinerer Chunk und ein lokaler Teil des Universums, wo man sagt, da vernachlässigt man jetzt ein bisschen, dass man da halt in der Zeit zurückschaut. Also man berücksichtigt das natürlich schon immer, aber man kann es im lokalen Universum mehr oder weniger vernachlässigen. Und die Sache ist die, dass das tatsächlich ja nicht so einfach ist, das zu messen, ne? Weil er sagt ja auch, wie geht das? Ja, ich habe einfach verschiedene Richtungen, in die ich rausschaue und messe die Galaxien, wie sie sich bewegen in verschiedenen Entfernungen. Das ist eben auch gar nicht so einfach. Ja? Also man hatte die berühmte Entfernungsleiter, ja, die kosmologische Entfernungsleiter, wo man anfängt eben mit Galaxien, die nah an uns dran sind. Ich bestimme ihre Entfernung über eine Methode, die nichts mit der Rotverschiebung zu tun hat, ja. Mhm. Ich bestimme ihre Entfernung und dann schaue ich mir ihre Geschwindigkeit an, die ich über die Rotverschiebung bekomme. Und dann vergleiche ich Entfernung mit Geschwindigkeit. Und das mache ich eben für Galaxien, die nah an uns dran sind, wo ich sagen kann, ha, so dehnt sich das Universum quasi jetzt aus. Und auch, obwohl ich da immer weiter zurückschaue, ist es trotzdem immer noch lokales Universum. Ja, also ich kann immer noch sagen, das ist heute, mehr oder weniger heute, noch nicht so lang her. Und er sagt dann auch noch in seiner Frage, ob das dann nicht so wäre, wenn wir quasi in der Vergangenheit sehen, dass das Universum sich schneller ausgedehnt hat, dass das genau das wäre, was wir erwarten zu beobachten, weil wir ja quasi in die Vergangenheit hinausschauen und dann sehe ich Dinge, die weiter weg sind, bewegen sich schneller, gleichzeitig früher bewegt sich schneller. Ja, Boris, aber das Ding ist ja, man beobachtet genau das Gegenteil. Das Universum hat sich früher im jungen Universum, jetzt mal ganz abgesehen von der absurden Inflation, die in den ersten 10 hoch minus 33 Sekunden stattgefunden hat, die ignorieren wir, die interessiert uns jetzt da auch nicht. Da hat ja auch mit der Hubble-Tension nichts zu tun, das ist ein ganz eigenes Thema, damit sollen sich die verrückten theoretischen Physiker beschäftigen, wie auch immer. Dass wir beobachten, dass das frühe Universum sich nicht so schnell ausgedehnt hat. Also es ist quasi genau das Gegenteil von dem, was du jetzt aus deinem richtigen, logischen Gedanken da deduzieren würdest. Ja? Also es ist
deswegen irritiert es uns so, die dunkle Energie, weil es der logische Gedanke so nicht richtig ist.
Genau, ja. Also ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was die Expansion des Universums angeht. Und dann, noch eine Frage, die du auch sicher beantworten kannst, die auch damit zu tun hat. Christoph will wissen, was mit dem Lithium auf sich hat. Und weil man sagt beim Urknall eben wieder, ne? Man sagt beim Urknall, in Wirklichkeit meint man kurz danach. Ja? Sagt er auch, beim Urknall oder kurz danach. Nur Wasserstoff und Helium entstanden sein und eben ein bisschen Lithium. Und er fragt sich jetzt, was das da mit diesem Lithium auf sich hat und warum ein bisschen Lithium und warum nicht dann einfach auch ein bisschen von anderen Elementen. Was ist jetzt mit dem Lithium da das Besondere, dass genau das da ein bisschen davon entstehen konnte und irgendwie nicht von anderen?
Das kann man eigentlich recht einfach beantworten, Christoph, denn es geht einfach darum, wie kompliziert Atome sind. Ja, das Wasserstoffatom ist das simpelste Atom. Das braucht nur ein Proton für den Atomkern, dann ist es fertig. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Proton habe, dann habe ich eigentlich schon ein Wasserstoffatom. Und wenn wir jetzt Wasserstoffatom oder Heliumatom sagen, meinen wir immer nur die Kerne der Atome, weil die Elektronen, die die Hülle bilden, die sind erst ein paar hunderttausend Jahre später dazugekommen. Also am Anfang, nach dem Urknall, gab es nur die Atomkerne. Und wie gesagt, ein Wasserstoffatomkern, den habe ich instantan, sobald da irgendwo ein Proton rumfliegt. Und nach dem Urknall, so ungefähr ein paar Minuten, drei Minuten nach dem Urknall, haben sich die Elementarteilchen so weit zusammengefunden, dass das Universum voll mit Protonen und Neutronen war. Also die Bausteine, aus denen ein Atomkern besteht. Ja, wie gesagt, die Protonen sind schon fertige Wasserstoffatomkerne. Helium, da brauche ich zwei Protonen und zwei Neutronen, damit ich den Kern eines Heliumatoms bekomme. Das heißt, da müssen sich halt ja zwei von denen und zwei von denen zusammenfinden und dann gibt es einen Heliumatomkern. Das geht auch noch, weil wir brauchen nur zwei. Das Problem ist, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, wir warten einfach und wenn ich lang genug warte, dann kriege ich alle anderen auch. Da kommen halt irgendwann mal drei Protonen im Kern, dann habe ich Lithium oder vier Protonen im Kern, dann habe ich Beryllium und so weiter, bis ich das ganze Periodensystem durch habe. Die Sache ist nur, dass ich immer auch Neutronen im Atomkern brauche. Neutronen, wenn sie einfach so frei vor sich hinfliegen, die sind nicht stabil. Die zerfallen wieder in ihre Elementarteilchen, nach denen sie bestehen. Die bleiben nur dann stabil, wenn sie in einem Atomkern gebunden sind. Und man kann ausrechnen, wie lange die Neutronen das stabil sind. Dann kommt man so auf ungefähr 3 Minuten. Das war die Zeit, wo nach dem Urknall die Bedingungen so waren, dass eben genug Protonen und Neutronen da waren, das was entstehen konnte. Und dann sind die Teilchen halt, oder die Atome halt nach ihrer Komplexität entstanden. Wasserstoff war fertig. Es war genug Zeit, dass eine relevante Menge an Helium entstanden ist und für alles, was komplizierter war als Wasserstoff und Helium, eben Lithium oder Beryllium, war halt kaum noch Zeit. Das ist so selten passiert, weil da halt drei Protonen oder vier Protonen zusammenfinden müssen und das hat halt einfach alles nicht gereicht. Da waren dann irgendwann schon die ganzen Neutronen, die man eben auch noch braucht dazu, schon alle weg und da sind keine stabilen Atomkerne mehr entstanden. Darum ist eben nur ein bisschen Lithium dazugekommen, ein bisschen Beryllium und ein paar vermutlich andere Isotope auch noch, wenn man ganz genau schaut, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber nix in Mengen, die relevant genug sind, um sie in so standardmäßigen Aufzählungen erwähnen zu müssen.
Und eben auch die Dichte des Universums, ne, kommt auch noch dazu. Also du hast quasi gerade noch genug Zeit. Das Lithium ist sich gerade noch ausgegangen. Das war das Universum von der Zerfallszeit der Neutronen und auch von der Dichte des Universums, dass das Zeug noch nah genug aneinander dran war und ineinander gekracht ist, dass da halt noch diese etwas schwereren Atomkerne entstehen konnten. Aber für die schwereren war es dann schon zu spät, beziehungsweise das Universum auch nicht dicht genug, nicht mehr dicht genug. So, sehr gut. Und dann haben wir noch zwei Meldungen zu unserer vorletzten Folge oder zu Dingen, die wir in einer der letzten Folge von uns gegeben haben, nämlich eine Frage von Lorenz zur Interferometrie, weil wir erklärt haben, warum Interferometrie eben hauptsächlich in der Radioastronomie betrieben wird. Interferometrie, das Zusammenschalten von Teleskopen, um quasi gleichzeitig ein Objekt zu beobachten und ein super, super, super scharfes Bild dadurch zu bekommen. Ja. Und Lorenz sagt jetzt, Moment mal, klar, ja, wir sagen, dass es sehr schwer ist, in der optischen Astronomie, also mit sichtbarem Licht, Interferometrie zu betreiben, weil die Wellen so kurz sind und man sich quasi so genau überlagern muss. Ja, sehr schwierig. Und er sagt, Moment mal, schwierig? Sollte das nicht eigentlich unmöglich sein? Weil wenn Teleskope auf der anderen Seite der Erde sind und man das gleiche Ding beobachten möchte, dann ist das ja nie zur gleichen Zeit sichtbar von diesen beiden maximal weit entfernten Teleskopen.
Richtig, aber auch falsch. Weil Tag und Nacht geht in Richtung Ost-West, aber wenn ich mein Teleskop in Nord-Süd aufstelle, dann habe ich kein Problem.
Ja, und es ist jetzt natürlich nicht so, dass der eine steht am Nordpol, das andere am Südpol und es schaut nach oben und nach unten. Man kann Teleskope schon auch zur Seite richten, ne? Also dass sie quasi so Dinge dem Horizont entlang beobachten. Jetzt ist es natürlich so, ja, Lorenz, du hast recht. Geometrisch gesehen, wenn sie ganz genau auf einen halben Erdumfang quasi voneinander entfernt sind, dann geht das wirklich quasi gerade nicht. Ja, das stimmt. Aber wenn sie jetzt irgendwie fast eine Erde weit voneinander entfernt sind, man neigt das eine Teleskop in die eine Richtung, das andere Teleskop in die andere Richtung, dann schaffen die das noch und dann geht das schon. Und es ist ja auch so, dass die halt nicht, die sind ja nicht nur eins auf der einen Seite und eins auf der anderen Seite, sondern bei der Interferometrie geht es ja darum, dass man so viele verschiedene Abstände wie möglich hat, um das Auflösungsmuster quasi zu mappen. Ja, also du hast dann so viele verschieden voneinander entfernte Teleskope wie möglich. Das heißt, es nutzt dir nichts, wenn du viele hast, die halbe Erde voneinander entfernt sind, sondern du musst die ein bisschen näher aneinander dran haben, ein bisschen weiter weg. Ja? Und dann macht mal ein Teleskop, das auf der anderen Seite ist, nicht mit, wenn sie gerade ein Objekt beobachten, und dann macht ein anderes nicht mit und so weiter und so fort. Ja? Also im Grunde ja, aber auch nein. Genau. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Erklärung für die Interferometriefrage. Und noch die letzte Anmerkung, die ich auch sehr interessant fand, die von Ruben kommt, der da Bezug nimmt auf unsere Astronautengeschichte, wo wir uns gewundert haben, was passiert, ob man den Helm abnehmen kann. Ich glaube, es war auch als Antwort auf eine Frage, die vielleicht eine erste April-Frage hätte sein können. Naja, wie auch immer. Was passiert, wenn Astronauten Helm ab, warum kann man eigentlich nicht im Weltraum überleben? Und wir haben gesagt, naja, Temperatur vielleicht gar nicht so ein Problem, vielleicht eher die Dichte, die fehlende Dichte, die Dünne des Weltraums und die Temperatur, naja, da ist quasi nichts, wo der Körper so gut Temperatur verlieren kann, weil da eben nicht so viele Teilchen sind im Weltraum. Und jetzt hat Ruben gesagt, naja, man kann aber im Weltraum natürlich, und ein Körper genauso, Energie durch Strahlung verlieren. Ja. Und das stimmt natürlich. Und Ruben hat sich sogar, ausgerechnet mit Hilfe des Stefan-Boltzmann-Gesetzes für die Leistung, die quasi abgestrahlt wird, die Heizleistung, die ein Körper durch seine Temperatur verlieren kann, ja, so rechnet man sich die Strahlung von Sternen aus zum Beispiel, hat er das angewendet auf den Astronautinnenkörper und hat sich ausgerechnet, dass es ungefähr 800 Watt wären.
Ja, gut, das ist
gar nicht so schlecht.
Sind viele Watt, ja.
Ja, also das ist so ein Baustellenstrahler, so. Von der Helligkeit her, ja. Also es ist schon ganz gut, natürlich nicht im gleichen Wellenlängenbereich, ja, wäre natürlich dann ein bisschen weniger Infrarot und so weiter, klar, weil Temperatur weniger ist, aber es wäre auf jeden Fall eine ziemliche Heizleistung, der Körper würde ziemlich viel Energie verlieren durch Strahlung und könnte diese Wärme natürlich dann nicht gleich nacherzeugen.
Das stimmt,
also man würde sehr wohl auch erfrieren, ja. Nicht jetzt innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde, aber lang wird es auch nicht dauern, bis man tatsächlich dann gefrostet wäre.
Weil irgendwann für die Zukunft streiten wir uns auf die Liste, werden wir das mal definitiv klären, was dir passiert, in welcher Reihenfolge. Das findet man auch raus.
Ja, genau. Das suchen wir mal raus oder fragen What If.
Ja.
Der hat das sicher auch schon
das
behandelt.
Kann gut das, sein, ja. Das kann gut
aber
sein.
Aber ja, danke Ruben. Fand ich sehr interessant, dass sich hier über so mit Strahlung mal auszurechnen, wie viel Energie da verloren geht. Ja,
vielen Dank.
Coole Sache.
Wenn ihr uns auch was fragen wollt, schreibt das an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns was ausrechnen oder kommentieren oder sonst irgendwie mitteilen wollt, dann tut das unter hello@dasuniversum.at. Da haben wir auch diverse Nachrichten bekommen zu unserer Live-Show und zu unserer Podcast-Jubiläums-Show. Die heben wir uns aber für die nächste Folge auf als Feedback. Da waren viele nette dabei. Leute haben uns auch Fotos geschickt und so weiter. Hast du übrigens mitbekommen, dass Kuno, das Photon, da war?
Ja.
Also da haben wir uns auch ein Foto geschickt.
Da stand ich gerade neben dir, wie er mit uns geredet hat. Ja.
Ja. Und das Feedback heben wir uns für eine zukünftige Folge auf, weil das würde es dann zu weit führen heute. Wir wollen ja auch unsere 100. Folge noch ein bisschen länger zelebrieren können. Wir kommen jetzt zu Science Frames mit Evi und ich kann noch überhaupt nicht sagen, was passieren wird, weil ich bin ja gerade in Dornbirn und davor war ich unterwegs. Das heißt, ich muss mit Evi das Ganze erst aufnehmen. Also sie wird uns wieder einen tollen Film mit toller Wissenschaft vorstellen, aber ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Was auch immer wir erzählt haben oder was auch immer Evi mir erzählt hat, das können wir uns jetzt anhören. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Was gibt's heute zu sehen?
Ja, was gibt's heute zu sehen? Bevor ich da anfange, muss ich da, glaube ich, eine Vorgeschichte erzählen, weil den heutigen Film, den hast du mir quasi, naja, nicht eingebrockt, aber die Inspirationsquelle für den heutigen Film hast ja du mir geliefert.
Ja.
Ja, hast du mir ja gesagt, der Film ist heute vor 40 Jahren erschienen, also das war jetzt schon vor 2 Wochen oder so. Und dann hast du gesagt, dann könntest du doch für Science Frames nehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein Fantasy-Film, das geht nicht. Und dann hast du gemeint, naja, da gibt es ganz viel Science, über das wir reden könnten.
Genau, das habe ich gesagt.
Genau. Und dann habe ich mir das nochmal überlegt und dann hast du auch nochmal mit der Ruth gesprochen. Und naja, nachdem es einer meiner Lieblingsfilme ist, habe ich mir dann gedacht, na gut, dann kann ich ja jetzt wohl schlecht noch einen Rückzieher machen und dann sprechen wir heute eben über Die unendliche Geschichte.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Habe ich auch gesehen als Kind, habe das Buch gelesen. Das Buch habe ich lieber gelesen als den Film.
Also Die unendliche Geschichte wird ja wahrscheinlich vielen ein Begriff sein, wahrscheinlich mit Kindheitserinnerungen verknüpft. Ich glaube, wir haben alle gelitten mit Atreo, als sein Pferd gestorben ist. Ja, vielleicht ganz kurz die Geschichte für all jene, die den Film doch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben. Mhm. Ich finde, er ist ja schon legendär eigentlich, der Film. Also ich glaube, also gerade ihre Kinder, die in den 80ern verbracht haben, kennen eben die Geschichte von Bastian und Atreo. Also Bastian ist ein Junge, ich glaube, weiß nicht, wie alt ist denn der ungefähr im Film, so 12, 13?
Keine Ahnung,
so
ein Teenager halt, ja.
Ja, genau, so ein junger Teenager halt, der sich gerne in so Fantasiewelten flüchtet. Er entdeckt dann eben auch ein Buch, das heißt eben Die unendliche Geschichte, das aber ein besonderes Buch ist und liest da dann eben die Geschichte von Atreo, also die leben alle in Phantasia. Und Phantasia ist aber bedroht und zwar von dem Nichts, also das irgendwie alles zerstört. Es ist jetzt eben kein Gegenspieler in dem Sinne, sondern es ist eben das Nichts und es gibt irgendwie auch keinen Aufhalt, zerstört eben alles und Atreo, der Krieger, was aber auch ein Kind ist, wird dann eben losgeschickt nach einer Lösung zu suchen, eben von der kindlichen Kaiserin, beauftragt damit und reitet dann eben durch Phantasien und bekommt dann Hilfe eben vom Glücksdrachen von Fuchur. Es gibt dann so eine Stelle, wo er dann eben diesen magischen Spiegel da betritt, wo er dann den Bastian sieht. Da merkt man dann eben auch, okay, dass diese Welten irgendwie miteinander verbunden sind und es stellt sich dann eben auch heraus, also wo dann Phantasien wirklich schon fast vor dem Untergang ist, dass Bastian eben da eine entscheidende Rolle eigentlich spielt bei der Rettung von Phantasien, weil er nämlich dann der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben muss und er weigert sich immer am Anfang, weil sein Vater ihm ja auch immer einbläht, er soll endlich aufhören, da in seiner Fantasiewelt zu leben und erwachsen werden und zum Schluss dann rettet er eigentlich Phantasien.
Ja, den Schluss fand ich immer am blödesten von dem ganzen Film. Ich weiß gar nicht, wie der Schluss im Buch war. Im Buch geht es ja dann doch deutlich weiter. Das fand ich dann sehr viel spannender, aber den Schluss fand ich aber doof. Und ich fand die kindliche Kaiserin fand ich auch immer doof. Ich weiß nicht, was mit der los war, aber ich fand die immer doof und auch den Namen, okay, den er gibt, fand ich doof. Also das den Schluss, den fand ich doof.
Okay, also ich mochte die kindliche Kaiserin. Ich habe die eigentlich, obwohl sie doch etwas passiv ist eigentlich aus heutiger Sicht in ihrer Rolle. Naja, der Film ist ja auch nur ein Drittel vom Buch,
genau,
das da umgesetzt ist. Und ganz interessant fand ich übrigens, das wusste ich nicht, das habe ich erst jetzt herausgefunden, dass der Michael Ende, der ja den Roman geschrieben hat, den Film ja eigentlich nicht mochte.
Das wusste ich.
Das wusstest du.
Kann man schon vorstellen, dass der Film dann doch nicht das erfüllt hat, was sich der Michael Ende gedacht hat, weil er doch in vielen Teilen durchaus abweicht von dem, was passiert ist. Und die kindliche Kaiserin und so weiter, die fand Michael Ende sich auch doof.
Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber er war ja am Anfang sogar beteiligt noch bei der Filmproduktion. Dann hat er aber irgendwie gesagt, nein, er steigt da jetzt wie aus. Das ist alles Mickey Mouse Fantasy und taugt ihm alles nicht. Und die waren dann aber irgendwie schon in der Produktion und der ist immer teurer geworden. Und der ist dann tatsächlich mit so einer Schadenersatzklage irgendwie bedroht worden, wenn er den Mund nicht hält. Also er hat sich dann irgendwie verpflichten müssen, dass er nicht weiter gegen den Film irgendwie wettert. Was ich fast ein bisschen schade finde, weil ich den Film ja wirklich sehr mag. Und ich finde das gerade so, dieser erste Part ist ja schon sehr an das Buch auch orientiert.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde den Film eh auch nicht schlecht, aber Die kindliche Kaiserin fand ich doof.
Ach Gott. Bevor wir dann zur Science weitergehen, die Special Effects sind von Brian Johnson. Mhm. Den hatten wir schon, weil der hat nämlich auch die Special Effects gemacht bei 2001. Aliens und das Imperium schlägt zurück, wo auch jeweils den Oscar bekommen hat. Das finde ich sehr cool, dass der da auch nochmal auftaucht.
Ich habe die Special Effects zum Teil ja auch live erlebt, weil das war ja ein Film, der auch in Deutschland produziert worden ist. Mhm. Und in München, in den Bavaria Filmstudios. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber als ich jung war, konnte man da noch hinfahren und da konnte man noch viel von den Requisiten und so weiter sehen. Und natürlich konnte man auf Fuchur sitzen, auf diesem Drachen da und auf dem Reiten. Also da saß man auf so einem Teil drauf und dann gab es einen Fernsehbildschirm, wo du halt da so per Bluescreen irgendwo da so fliegend in die Welt geschnitten wurdest. Und natürlich saßen da alle Kinder drauf. Über Jahrzehnte, wahrscheinlich ist der Fuchur jetzt komplett versifft, wenn man sich heute da drauf setzt, weiß ich nicht. Aber ich bin auf Fuchur geritten, ja.
Oh, wie cool. Ach, jetzt bin ich aber neidisch. Das ist sehr cool.
Müsst mal schauen, ob meine Eltern noch Fotos haben davon oder so. Wahrscheinlich haben sie noch
ja,
Fotos.
Ja, voll. Also mein 10-jähriges Ich beneidet dich da gerade.
Ja, das 43-jährige Ich wahrscheinlich auch.
Ein bisschen vielleicht, ja. Ja, okay, ich werde es halt auch noch tun. Das ist schon sehr cool.
Ja, und ich bin übrigens auch irgendwie ein bisschen überrascht gewesen, dass du gemeint hast, da kommt keine Wissenschaft drin vor, weil auch eine der Szenen, die mich im Buch und auch im Film tatsächlich beeindruckt haben, ist die, wo Atreo da mit dieser komischen Sphinx das Rätsel lösen muss und da durchgehen muss und so weiter. Und da sind ja diese zwei Heidis da, die komischen Gnomen, Wissenschaftler, Engi Wuk heißt der eine, und der hat ein Observatorium mit Teleskop. Ich meine, was will man mehr?
Ach, ja, okay, gut. Ja, wenn dich das schon befriedigt für Wissenschaft im Film.
Nein, aber die Grenzen zwischen Fantasy und Science Fiction sind ja durchaus auch fließend. Also Star Wars kann man auch mit Recht als Fantasy bezeichnen, nicht unbedingt als Science Fiction. Es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Und ja klar, Unendliche Geschichte ist schon mehr Fantasy als Science Fiction, aber da kommen durchaus auch so ja, science-fictionige Elemente vor. Also auch generell bei Kjell Ende, also auch Momo, wenn man so will, das andere berühmte Buch von ihm, wo es um die Zeit geht und so weiter und die Art und Weise, wie man Zeit wahrnimmt, wie Zeit funktioniert, das ist ja auch durchaus was wissenschaftliche Elemente hat. Und genauso ist es bei Die unendliche Geschichte. Also auch da findet man, wenn man genau schaut, durchaus Science-Fiction-Elemente drin.
Ja, wobei ich weiß nicht sicher, ob ich Science-Fiction nennen würde, aber ich würde es vielleicht eher Science-Elemente. Ja, okay. Also dass da eben der Wissenschaftler dabei ist, stimmt, der da sein Labor und sein Observatorium und alles da hat, das stimmt schon, ja.
Es gibt auch mehr Science als Naturwissenschaft.
Aber über das mag ich heute gar nicht sprechen. Ich habe nämlich eine andere Wissenschaft gefunden, okay, in Die unendliche Geschichte. Und zwar müssen wir über das Nichts reden.
Ja.
Und zwar, ob es das auch in echt geben kann. Also ich fand das Nichts immer sehr faszinierend und auch gruselig natürlich. Ja.
Das soll es ja auch sein.
Ja, eben, genau. Das war auch der Gedanke, wahrscheinlich als Michael Ende das Nichts geschaffen hat. Und zwar, es breitet sich ja eben aus, unaufhaltsam. Nichts kann es stoppen, eben weil es ja das Nichts ist. Ich glaube, der Steinbeißer und so, der erzählt ja dann so, dass er das See verschwunden ist und dann sagt der andere, ja, ist er ausgetrocknet? Und er so, nein, dann wäre ja ein Loch da, aber das Loch ist ja nicht da, es ist gar nichts da, also es ist wirklich nichts. Ja. Und es ist ja auch eine Zerstörung quasi globalen Ausmaßes, also es bedroht ja wirklich die gesamte Existenz von Phantasien, also es ist nicht so, dass irgendwas unbewohnbar wird oder sowas, sondern es ist ja quasi die totale Vernichtung. Und da ist halt eben die Frage, jetzt übertragen auf unser Universum, ob es eben etwas geben kann, was das gesamte Universum vernichten kann, also die totale Apokalypse quasi. Und tatsächlich gibt es sowas, einen Universumszerstörer, also hypothetisch. Und zwar müssen wir darüber reden, dass das Universum nämlich nicht ganz stabil ist. Also es ist metastabil, heißt das, was ein wenig vielleicht beunruhigend fast ist. Wobei es ist dann, wenn man genau hinschaut, ist es nicht ganz so beunruhigend. Also es ist jetzt noch nicht Panik angesagt. Ja. Es können alle ruhig sitzen bleiben. Reden wir darum, warum das Universum nur im metastabil ist. Und zwar hat das zu tun mit dem Higgs-Teilchen, beziehungsweise mit dem Higgs-Feld. Das heißt, wir kommen jetzt da ins Fern, die zu meinen Lieblingsthemen zählen, nämlich der Quantenmechanik.
Okay.
Wir machen dazu einen kleinen Ausflug. Und zwar ist das Higgs-Teilchen selber, das ist ja schon lange vorhergesagt worden, das war in den 1960er Jahren schon. Mhm. Und es ist aber eben erst 2012 entdeckt worden oder bestätigt worden, halt am CERN hat man das dann entdeckt. Und zwar ist das ja das Teilchen, das quasi den Objekten im Universum Masse gibt, also so ganz salopp gesagt. Ja.
Das ist in Wahrheit komplizierter, aber im Prinzip kann man so sagen, ja.
Ja, also die Stabilität des Universums hängt eben mit diesem Energiezustand, auch von diesem Higgs-Feld zusammen, das eben den gesamten Raum durchdringt und diesen ganzen Elementarteilchen ihre Masse verleiht. Und dieses Higgs-Feld, das ist eben auch kurz nach dem Urknall eben schon entstanden, das ist eben auch überall. Man ist dann nicht draufgekommen, dass es nicht im energetisch niedrigsten Zustand ist, also das ist ja quasi der Grundzustand und das ist jetzt eben nicht ganz, also es ist zwar in einem lokalen Minimum jetzt, das heißt, es ist in einem niedrigen Zustand, aber jetzt eben nicht den tiefstmöglichen. Ja. Und da gibt es dann jetzt auch den Begriff, das kannte ich übrigens gar nicht, das falsche Vakuum und ein richtiges Vakuum. Mhm. Und wir sind jetzt in so einem falschen Vakuum. Ja. Das heißt, es könnte rein theoretisch theoretisch halt möglich sein, und das ist jetzt eben dieser Meta-Zustand, dass es eben in diesen Grundzustand runterfallen möchte, weil das ja der stabilste Zustand ist, ja, und das wäre das echte Vakuum, ja, und aktuell sind wir in diesem falschen Vakuum. Interessant finde ich, dass eben dieses Higgs-Teilchen, das ist relativ schwer für so ein Elementarteilchen. Und wenn es eben 10% kleiner wäre, dann wäre das Universum komplett instabil. Mhm. Es würde aber genügen, wenn es nur 1% größer wäre, dann wäre es komplett stabil, der Energiezustand des Universums. Das heißt, es ist fast stabil, aber eben nur fast. Ja. Also es fehlt da eben so ein bisschen. Und deswegen ist es eben nur unter Anführungszeichen metastabil, was aber okay ist, weil es, das Universum gibt es ja so, wie es gibt, und uns gibt es ja so, wir sind ja alle da. Aber es ist eben nur metastabil. Und wenn es jetzt dann aber eben in diesen niedrigen Zustand ja irgendwie fallen könnte, das wäre dann eben so ein Vakuumzerfall. Der ist jetzt eben rein theoretisch nur und auch sehr unwahrscheinlich. Aber genau wenn dann dieser Vakuumzerfall stattfinden würde, dann würde eine Wahnsinnsmenge an Energie frei und wir hätten dann so eine Todesblase.
Vielleicht noch einmal kurz, bevor wir dazu kommen, nochmal, dass man vielleicht ein bisschen sich vorstellen kann, was das mit diesen ganzen Feldern und so weiter auf sich hat. Also, dass man sich vorstellen kann, warum, wie, was heißt das überhaupt, wenn irgendwo ein Feld irgendwie einen Wert hat und so. Und der Zustand des Feldes hängt immer auch von der Energie ab, die man reinsteckt. Ja, also wenn man sagen will, wir haben irgendwo ein Quantenfeld und dann stecken wir Energie in das Quantenfeld rein und dann, wenn wir ausreichend viel Energie reingesteckt haben, dann hüpft da, vereinfacht gesagt, ein Teilchen raus. Und das Higgs-Feld ist auch so. Das Higgs-Feld ist halt einfach da und überall. Und wenn man genug Energie reinsteckt, kommt ein Higgs-Teilchen raus und das kann man dann nachweisen. Und im frühen Universum war halt sehr viel Energie. Da waren halt diese ganzen Felder maximal angeregt. Aber dann ist halt ja das Universum immer größer, immer kühler geworden. Und irgendwann ist dann tatsächlich das Feld bei einem Energiewert angekommen, wo es dann halt sich nicht mehr weiter verändert hat. Also es ist in einem stabilen Zustand. Und je nachdem, wo es da halt gerade zufällig landet, kann es halt in einem echten Minimum landen, wo es halt wirklich nicht mehr weniger Energie haben kann, rein physikalisch, oder halt in einem falschen Minimum, lokalen Minimum, wo es dann halt theoretisch noch weniger Energie haben könnte, aber da müsste es dann erstmal wieder angeregt werden, das Feld, damit es dann wieder über diesen Huggel quasi drüber kommt, hinter dem dann der noch tiefere Zustand ist. Und wir sind halt vermutlich in so einem falschen Vakuum gelandet, aus dem wir theoretisch wieder rauskommen könnten in das echte Vakuum. Und wenn das passiert, ja, dann passiert das dann überall im ganzen Universum. Also es muss einmal an einem Ort passieren und dann kann sich das so ausbreiten durchs gesamte Universum. Und das ist dann diese Todesblase, von der du gesprochen hast.
Genau, ja. Ja, eben, und diese Todesblase, die würde sich auch mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und alles zerstören. Also das wäre dann so wie das Nichts irgendwie, das dann eben kommt. Und ja, wie du gesagt hast, also das, es müsste eben wieder angeregt werden, damit es über dieses Potenzial rüberkommt in diesen anderen Grundzustand dann. Und das ist eben sehr unwahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit wäre eben, dass es tunnelt. Also da kommt dann eben der Tunneleffekt auch wieder ins Spiel. Aber es ist eben auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passieren könnte. Also es ist irgendwie ausgerechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 100 Jahren irgendwie, dass das passiert.
Es ist auch die Katastrophe, vor der man am wenigsten sich sorgen muss, weil man kann nichts dagegen tun. Und wenn es passiert, merkt man auch nicht, dass es passiert, weil sich das eben mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Mhm. Das heißt, sobald das richtige Vakuum da ist, sind wir schon tot, bevor wir gemerkt haben, dass es da ist. Also im Gegensatz zum Nichts, das ja da für die Phantasienbewohner merkbar ausbreitet, würden wir nichts davon mitkriegen. Wir könnten das nicht vorher merken. Das wäre einfach da und dann wären wir weg und wir würden nichts merken davon.
Ja, tatsächlich gibt es auch die Theorie, dass ja unser Universum aufgrund von so einem Vakuumzerfall eventuell entstanden sein könnte. Also dass das eben sich dann auch ausgebreitet hat, weil dann irgendwie, glaube ich, auch andere Naturgesetze, Konstanten dann irgendwie in dieser Blase sind und dass wir eben vielleicht auch einfach so entstanden sind. Ja, und dass das vielleicht öfters passiert, als man denkt, dieser Urknall, also, dass das alles gar nicht so einzigartig ist. Also da sind wir dann im Bereich von diesen ganzen Multiversen, dass es irgendwie so ein Mutteruniversum unter Anführungszeichen irgendwie gegeben hat und dass da ja so eine Blase entstanden ist und dann unser Universum so auch entstanden ist. Das ist aber alles sehr theoretisch, also weil wir da schon mal die Diskussion hatten, auch glaube ich bei den Wurmlöchern, von diesen mathematischen Konstrukten, also das ist wirklich alles theoretische Physik.
Ja, wir werden es sehen oder wir werden es nicht sehen, ob es so ist, nicht. Aber ja. Solange keine kindliche Kaiserin auftaucht, bin ich zufrieden, dann soll von mir das Universum enden, aber die brauche ich nicht nochmal.
Ach, gehst du dann nicht das so gegen die kindliche Kaiserin
mobben? Ja, irgendwie als Kind fand ich die sehr, sehr unsympathisch, frage mich nicht warum, aber ich mochte sie nicht, ja, und ich mag sie immer noch nicht.
Das ist aber jetzt kein schönes Ende, das brauchen wir noch irgendwas anderes.
Ja, das ist ja der Fuchur, den fand ich natürlich nett, wenn man da drauf sitzen konnte, in echt, für sich immer ein schönes Ende. müssen nicht immer ein schönes Ende haben. Du hast gerade von der Zerstörung des Universums gesprochen. Müssen nicht immer ein schönes Ende haben.
Ja, eben. Deswegen, ja, das brauchen wir jetzt psychologisch, brauchen wir jetzt irgendwas, damit wir uns gut fühlen.
Ja, na, es ist ja, ich fühle mich echt gut. Ich habe kein Problem damit, dass ich die kindliche Kaiserin doof finde.
Ach, na gut. Wir einigen uns darauf, dass Fucher super ja. ist.
Genau.
Und wir alle gerne auf Fucher mal reiten wollen würden.
Und wenn ihr nur den Film kennt und nicht das Buch, lest das Buch auch nochmal. Das ist deutlich mehr als der Film und deutlich besser als der Film, finde ich. Der Film ist auch nicht schlecht.
Film ist super.
Okay, ja, 40 Jahre alt, schaut ihn euch an.
Genau, viel Spaß beim Gucken.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und jetzt haben wir uns das angehört, was Evi mit mir besprochen hat, aber wir haben keine Ahnung, was es ist, weil es in der Zukunft stattfindet.
Wie macht man da jetzt die Überleitung?
Wir können jetzt gar nicht drüber diskutieren, was Evi erzählt hat, weil wir es ja nicht wissen, aber wir können...
Es war sicher eine coole Geschichte.
Wahrscheinlich.
Es war sicher ein cooler Film.
Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie die unendliche Geschichte nehmen soll, weil heute, wo ich mit ihr telefoniert habe, war gerade 40 Jahre unendliche Geschichte. Und sie hat gemeint, nein, das ist ja kein Science-Fiction-Film. Ich habe gesagt, das
was? Schon, sicher.
Ja, ich habe auch gesagt, das kann man durchaus auch wie Science-Fiction interpretieren. Ich meine, da fliegen Sachen durchs Weltall, quasi Paralleluniversen und so weiter hier mit der Phantasialand, nee, nicht Phantasia, Phantasien, ja. Phantasialand ist der Vergnügungspark.
Phantasialand und das Nichts und überhaupt, ja. Natürlich ist das Science-Fiction.
Ja, nee. Ja, mal schauen.
Klar.
Vielleicht hat sie es ja eh ausgesucht.
Ja, hoffentlich war es das. ich war so verliebt in Atreyu natürlich.
Ach, Atreyu, dachte ich, Bastian.
Nein, nicht so mein Typ.
Ja. Dann hast du dich auch geheult, bis das Pferd gestorben ist, ne?
Na sicher. Oh Gott, das ist die furchtbarste Szene in dem ganzen Film, in dem Schlamm. Es ist so grauslich. Ja. Aber zum Schluss ist ja alles wieder gut.
Genau.
Spoiler Alert.
Ja. Ja, gut, 40 Jahre ist der Film alt, aber... Ja.
Also Evi, wenn du jetzt nicht die unendliche Geschichte genommen hast diesmal, jetzt haben wir schon angefangen drüber zu reden, jetzt musst du es das nächste Mal
genau,
nehmen.
Ja.
Okay.
Ja, ja, schauen wir mal.
Das hast du jetzt davon, ja?
Genau.
Wie auch immer ihr entscheidet, ob bei Pferd, bei Bahn, bei Fahrrad oder zu Fuß, ihr könnt zu unseren nächsten Veranstaltungen kommen, ja. Mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Wir haben nämlich wieder Dinge anzukündigen.
Ja, ich fange an, bei mir ist es ganz kurz, am 11. April, das ist quasi übermorgen, wenn ihr das heute hört, am Tag der Erscheinung halte ich einen Vortrag über das Klima und den IPCC-Bericht an der Volkshochschule in Wien. Kann man vermutlich noch Karten kaufen, ich verlinke es in den Shownotes. Und ansonsten gibt es Science-Buster-Shows in der Umgebung von Wien und in Wien, nämlich in Mistelbach am 19. April und in Orpheum in Wien am 20. April. Und das ist so ziemlich alles, was passiert, bis die nächste Folge erscheint.
Und ich habe gerade geschaut, dass Planetarium gibt's zu sehen am 22. April öffentlich in Graz beim Spleen Jugendtheater Festival.
Okay.
Aber ohne mich.
Ah, du stellst das hin und dann haust ab.
Genau. Nein, ich stelle es überhaupt nicht hin. Eine andere Person wird das Planetarium hinstellen, aufbauen, die Vorführungen machen. Ja, schaut euch das an. Ja. Also es wird zwar nicht jetzt irgendwie mit mir sein, aber das macht doch überhaupt nichts. Es wird sicher genauso cool. Am Nachmittag ist das, 22. Montag, der 22. April. Ich glaube irgendwie so 14, 15, 16, 17 Uhr oder irgendwie so.
Ich verlinke es in den Shownotes und dann geht dahin und ja, sagt uns Bescheid, wie es war.
Und die Person, die das macht, ist sogar jemand, den ihr möglicherweise aus einem anderen Astronomie-Podcast kennt.
Ich bin's nicht.
Die Stimme kommt euch dann vielleicht bekannt vor. Ich werde jetzt nichts weiteres verraten, aber geht hin, find out. Go and find out.
Jawohl, macht das und wir bedanken uns jetzt noch bei allen, die uns unterstützt haben. Wie gesagt, nicht nur bei denen, die uns Briefumschläge gegeben haben, sondern auch bei denen, die uns keine Briefumschläge gegeben haben, sondern uns ganz so wie sonst auch die eben meisten unterstützt haben durch finanzielle Spenden über elektronische Wege. Das hat uns sehr gefreut. Da kam jetzt einiges rein rund um die Folge 100.
Ja, wir haben wieder mal von euch, natürlich, ihr seid die Allerbesten, jede Menge nette, hilfreiche, finanzielle Unterstützung bekommen. Ihr wisst, das geht über PayPal, wo man uns einmalige Spenden zukommen lassen kann. Mhm. Oder über Steady und Patreon, indem man da auch ein Abo mit automatischen, regelmäßigen, monatlichen Spenden abschließen kann. Uns ist beides recht. finden beides super. Und seit dem letzten Mal sind da auch wieder einige Leute dazugekommen über PayPal. Seit dem letzten Mal waren das Sascha, ganz herzlichen Dank, Sascha. Danke, Roland. Danke, Markus. Danke, Oliver. Oliver war auch bei der Show. Danke. Danke, Marco. Danke, Andreas. Danke, Ralf, für die großzügige Spende.
Vielen Dank.
Ralf. Und danke, Holger, für die ebenso großzügige Spende.
Dankeschön.
Und Günther hätte ich noch fast vergessen, ja, für die noch viel großzügigere
Spende. Ja, es waren viele großzügige Spenden diesmal.
Es war so eine große Zahl, dass ich das jetzt fast irgendwie übersehen hätte. Danke, Günther. Und dann gibt's noch über Steady und Patreon die Abos, die neuen Abos sind Voltri. Mhm. Danke, Voltri. Und Martina,
ganz vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, das hilft uns wirklich, weil wie gesagt, wir machen keine Werbung, wir lassen uns nicht sponsern, uns gibt's kostenlos, ohne Werbung und damit es uns gibt, damit wir ein bisschen was bekommen für unsere Arbeit, freuen wir uns über die Spenden. Das ist sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wenn ihr uns spenden wollt, findet ihr die Informationen in den Shownotes und ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, durch mit allem. Ich habe schon den Feedback-Hinweis gegeben, wo ihr etwas hinschreiben könnt. Wir haben schon gesagt, dass das Universum Live irgendwann mal wieder stattfinden wird und wenn es Details gibt, dann sagen wir dir noch. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, was man so sagt in unserer Folge, oder?
So haben wir auch die 102. Folge namens Folge 101 erfolgreich.
Wir machen das nicht mehr. Wir sagen einfach nur die Nummer und gut ist. Ja, wir diskutieren nicht mehr drüber.
Nein, 101 ist gut. 101, auch eine schöne Nummer. 101. Genau. Wir sind am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören. 101, Universum 101 ist auch durch und bis zum Universum 102.
Vielen, vielen Dank. Ja, bis dahin und das gibt's in 2 Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss.
Ciao.